Georg, du bist Tierschützer und Campaigner beim VGT, Verein gegen Tierfabriken, und damit einer der radikalsten Menschen in Österreich. Wie verteidigst du dich?
Ich versuche, die Tierhaltung in Österreich ein bisschen weniger radikal gegenüber den Tieren zu machen. Das würde ich so als Job Description von mir sehen.
Ja, aber dazu macht ihr ja Stallanbrüche und versetzt Bäuerinnen und Bauern in Angst und Schrecken. Ist dir schon klar, oder?
Und wie die Tiere in Angst und Schrecken versetzt werden und investigativer Journalismus ist, glaube ich, immer legitim. Weil im Dunkeln kann man machen, was man will.
Und eben, und genau das ist der Punkt. Ihr macht im Dunkeln einfach, was ihr wollt.
Die Tierindustrie macht im Dunkeln, was sie will, und wir scheinen das Licht darauf. Und das muss man doch noch machen können. Weil die Leute können es dann eh frei entscheiden, aber um frei zu entscheiden, müssen sie mal wissen, wie es wirklich ist. Und sind wir uns mal ehrlich, nur wegen dem rosa, ja natürlich Schweindl oder der Amagütesiegel-Werbung wissen wir halt leider nicht, wie es wirklich ist. Mir wäre es auch lieber, wenn das nicht notwendig wäre. Aber im Moment bin ich der Meinung, es ist notwendig, und so lange mache ich es auch.
Du hörst Pure Leben, dein Podcast für eine lebenswerte Zukunft. Pure steht für pflanzenbasiert, unverpackt, regional und ethisch fair. Heute mit Georg Prinz.
Ja, willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast Pure Leben. Wir haben jetzt gerade hier den Georg Prinz aus Wien zu uns nicht eingeflogen, sondern mit dem Zug hergebrettert.
Hallo, frisch mit dem Schienenersatzverkehr hergebracht.
Wunderbar, genau so muss es. Wo hat es denn gehangen, in Tirol oder was?
Ja, zwischen Tirol und Vorarlberg. Vorarlberg war dann am Landweg sozusagen.
Oh mein Gott, ja. Dass es sowas heutzutage noch gibt. Wahnsinn. Ja, der Georg, wer ihn nicht kennt, der war schon mal vor einem halben, dreiviertel Jahr bei uns. Und zwar in der Folge 32 zu den Landwirtschaftsmythen. Und heute machen wir eben Landwirtschaftsmythen Teil 2 mit ihm. Und zwar machen wir das deswegen, weil der Georg ist Tierschützer und Campaigner beim VGT, Verein gegen Tierfabriken, und kommt da natürlich mit einer ganzen Handvoll oder eigentlich kann man schon sagen sackvoll von Gegenargumenten gegen seine Arbeit immer in Kontakt, die von PassantInnen ihm entgegengeworfen werden am zum Beispiel Infostand oder eben von der Landwirtschaftsseite kommen in Interviews. Er hat auf 24 kann man ihn nämlich sehen, Prinz gegen Kaiser. Mega cool. Was ist denn das?
Gipfeltreffen. Nein, es ist ganz lustig. Ich poste immer Links und Adressen, und da war einfach ein Link zur Klimaschädlichkeit von Fleisch, und dann hat ein Agraraktivist oder Agrarinfluencer namens Josef Kaiser, das ist ein industrieller Schweinebauer aus der Steiermark, hat einfach drunter Hallo Josef, wenn du das sehen kannst, wir haben dich lieb. Hat er drunter gepostet, und dann ist so eine Diskussion entstanden mit 10 Mal hin und her. Und dann hat der Sebastian Bonmena, der im Ö24 arbeitet, gesagt, hey Leute, diskutiert's gerne weiter, aber gerne bei mir im Studio sozusagen.
Also, schlau.
Also er hat uns da quasi weggecastet sozusagen von Facebook, hat gesagt, macht es nicht hier, sondern bei Ö24, wo es auch noch Quote bringt. Sozusagen.
Ja, und ich meine, Kaiser gegen Prinz oder Prinz gegen Kaiser perfekt. Hat natürlich auch, hat was.
Genau.
Also wenn es da draußen irgendjemanden gibt, der gegen Freude oder so, ich weiß nicht, vielleicht Pein oder Angst oder ich weiß es nicht, sag Bescheid.
Und das Lustige ist, die letzte Folge war alles nur aus der ersten Diskussion. Also ich habe 20 Minuten mit dem Josef diskutiert, und allein daraus konnten wir einen ganzen Podcast machen mit Landwirtschaftsmythen.
Ja, Wahnsinn, krass.
Und es blieb halt nicht bei der einen Diskussion, und ich glaube, jetzt haben wir genug Material, um deine zweite Sendung draus
zu
machen.
Ganz genau, jetzt haben wir gesammelt und jetzt geht's weiter mit Landwirtschaftsmythen Teil 2.
Yes.
Aber bevor wir einsteigen, wollen wir dich natürlich zum zweiten Mal ein bisschen besser kennenlernen. Wer die erste Folge mit dem Georg anhören will, kann das natürlich auch gerne auf unserem Kanal machen. Wie gesagt, das ist die Folge 32, und wer generell ganz gerne wissen möchte, was wir so machen und auch nichts verpassen will, ihr wisst schon, wie das funktioniert im Internet, einfach abonnieren und auch ein Glöckchen drücken und so, das ist irgendwo da, ihr findet das. Das wandert ja auch immer wieder. Und dann kriegt ihr alles mit, was wir so machen. Und wir sind natürlich auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt, sowieso. Ja, Georg,
okay.
Wer bist denn du?
Ja, ich bin der Georg. Ich hätte eigentlich Bauer werden sollen, bin jetzt Tierschützer geworden.
Es hoppala.
War gar nicht so leicht. Ja, ein Unfall. Na, ich komme aus einem wunderschönen Waldviertel. Wer das nicht kennt, das ist nördliches Niederösterreich, schon an der Grenze zu Oberösterreich, an der Grenze zu Tschechien, also wirklich eine Randregion. Und mein Vater war ein Milchbauer, und er wollte, dass ich den Hof übernehme, und ich war immer schon mit Tierhaltung konfrontiert. Und wir hatten zum Beispiel auch 2 Schweine. Und ich dachte damals als Bauernkind, okay, so werden Schweine halt in Österreich gehalten. Und wenn man immer sagt, ja, die Städte haben keine Ahnung und die Landleute wissen das, aber ich war, glaube ich, dadurch sogar mehr geblendet, weil wenn man jeden Tag diese zwei Schweine sieht, glaubt man wahrscheinlich umso mehr, dass es wirklich so ist und bei allen so ist, als wenn man einfach gar keine Ahnung dazu hat. Mhm. Weil wenn man gar keine Ahnung hat, ist man wahrscheinlich sogar noch offener, wenn was Neues kommt. Aber wenn man schon eine vorgefertigte Meinung fixer hat, ist es wahrscheinlich schwieriger dann offen zu sein. Mhm. Und dann mit 13 ist es dann passiert. Dann hat unser Biolehrer einen Film gezeigt, der hat mit den Worten begonnen, was sind Schweine eigentlich für Tiere?
Okay.
Dann der nächste Satz, Schweine sind sehr soziale Tiere. Und dann habe ich das erste Mal wirklich verstanden, was das eigentlich für Tiere sind. Zuerst kannte ich die nur quasi als Fleischlieferant da im Kobel eingesperrt. Aber allein schon zu sehen, wie intelligent die sind, wie sie Nester bauen, wie sie suhlen.
Ach krass, das hast du zu Hause gar nicht kennengelernt.
Nein, die haben das ja nicht gemacht. Die waren ja nur in diesem Kobel eingesperrt und haben eigentlich dieses schweineartige Verhalten nicht gezeigt.
Ach,
die waren nur da, haben gegessen, haben halt ja gekackt und uriniert, aber haben sonst nicht viel machen können. Mhm. Weil obwohl das keine Massentierhaltung war mit zwei Schweinen, es war trotzdem keine artgerechte Haltung in dem Sinne.
Ha, spannend.
Genau. Auch wenn es jetzt am ersten Blick nicht so schockierend ausschaut, wie jetzt so ein Bild, wo man jetzt 50 Schweine sieht. Sondern,
in einer Bucht oder so, ja.
Genau. Mhm.
Stimmt, es heißt ja nicht nur, weil es weniger Tiere sind, dass es denen irgendwie automatisch besser geht. Es sei denn, es ist so.
Genau. Ja. Und das war so ein Wendepunkt. Und ab da habe ich dann versucht, Vegetarier zu werden und kein Fleisch mehr zu essen. Es war sehr schwierig, der soziale Druck war wirklich immens hoch.
Mhm.
Irgendwann habe ich es dann geschafft. Dann habe ich den ersten Veganer meines Lebens kennengelernt, bin dann dadurch vegan geworden.
Mhm.
Und dann war ich in Wien zum Studieren und habe ein bisschen so meinen Platz in der Welt gesucht. Also ich habe Sprachwissenschaft studiert, das hat mich irrsinnig interessiert. Und ich dachte einfach, ja, ich häufe einfach für den Rest meines Lebens Wissen an und das passt dann schon so. Aber irgendwann haben wir gedacht, nein, das ist zu wenig. Es gibt so viele Probleme auf der Welt, allein wenn wir mit Tieren umgehen. Allein 100 Millionen Tiere allein in Österreich, die jedes Jahr sterben. Da kann ich mich nicht mit irgendwelchen Sprachen von vor 2000 Jahren beschäftigen, wenn jeden Tag so viel Leid passiert. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich löse jetzt dieses Problem und dann in 50 Jahren in der Pension kann ich dann die ganzen Sprachen wieder lernen.
Das klingt schön.
Ja, ich versuche optimistisch zu bleiben.
Das darf ich nicht meinen Eltern sagen, weil sonst glauben die, ich mache auch erst in 50 Jahren in der Pension dann wieder Architektur.
Die wollen, dass du das schon früher machst.
Ja, am besten gleich heute.
Und bin dann da beim Verein Tierfabriken angedockt und was mir da gefallen hat, ich wurde überhaupt nicht verurteilt. Ich dachte eigentlich, dass man als Bauernsohn gar nicht willkommen ist, weil ich habe da schon mitgewirkt. Also ich war selber auch dabei, als wir die Kälber weggenommen haben. Ich war selber beim Anketten der Tiere dabei, auch beim Füttern der Schweine, die dann getötet wurden. Aber ich wurde dann nie verurteilt dafür. Es wurde eher immer als positiv angesehen. Ah, endlich mal jemand aus der Landwirtschaft sozusagen.
Ein Profi.
Aus einer Ausbildung habe ich nicht.
Okay.
Also ich habe dann einfach Matura gemacht und dann studiert, aber ich habe einfach sehr, sehr viel mitbekommen. Also ich bin froh, jetzt keine Illusionen zu haben. Was mich immer stört, ist so ein illusionshaftes Bild von der Landwirtschaft, so ein romantisches Bild, aber
ich
habe halt gesehen, wie viel Arbeit.
Wie aus der Werbung.
Genau, wie viel Arbeit es auch ist. Und das habe ich lustigerweise oft mit Landwirten gemeinsam. Also das habe ich als Tierschützer mit den Landwirten gemeinsam, aber die große Öffentlichkeit dann oft nicht.
Ja, das stimmt. Ja. Also auch so Sachen wie, ihr habt keinen Familienurlaub gemacht und solche
genau.
Dinge, oder?
Also ich habe das erste Mal das Meer gesehen und dann mit dem Gymnasium, mit dem Ausflug, mit der Klassenfahrt, aber so von der Familie aus noch nie. Meine Krass. Eltern sind auch beide noch nie geflogen, haben auch beide immer noch nicht das Meer gesehen, weil halt jeden Tag die Arbeit ruft.
Wahnsinn.
Ja.
Das ist echt, für mich als Städterin ist das natürlich jetzt irgendwie krass zu hören.
Ja.
Ja.
Und allein die viele Arbeit, die man hat. Und ich glaube, all das sieht man eben die Landwirte jetzt nicht als Gegner zu sehen, sondern auch teilweise als Betroffene dieses Systems.
Ja, voll. Ja, genau. Das sehe ich auch.
Also das ist mir auch immer wichtig. Auch wenn es teilweise den Anschein hat, es geht gegen die Landwirtschaft, geht es ja eigentlich gegen ein System, in dem die Tiere drin hängen und in dem auch die Landwirte.
Ganz richtig, das
sagen, wir sprechen immer von Tierbefreiung, aber vielleicht sollten wir auch sagen, wir wollen auch die Landwirte befreien aus diesem System. Also vielleicht sollte man das noch stärker betonen in Zukunft.
Mhm. Ja, finde ich gut. Wir machen ja ganz am Anfang vom Podcast immer ein kleines Spielchen.
Okay.
Die uns öfter zuhören oder jetzt auch zuschauen, kennen es schon. Und du kennst es auch schon,
sollte
weil du warst
kennen.
Ja auch schon mal da.
Genau. Ich glaube, es wird mich trotzdem wieder überraschen. Aber
ja, sollte es auch.
Sehr
und zwar
gut.
Sind es die Entweder-Oder-Fragen.
Ah.
Und nein, es sind natürlich nicht dieselben wie letztes Mal. Wir haben neue.
Ich würde mich ja nicht dran erinnern.
Vielleicht wären die Antworten jetzt anders.
Stimmt. Ich habe mich schon so verändert, ich bin ein völlig anderer Mensch
nach
einem halben
Gott.
Jahr.
Ja, so jung wie du bist, ne? Da verändert man sich schon noch.
Hat man noch keine fixe Meinung.
Genau. Okay, Georg.
Ja. Ich bin bereit.
Du kennst es. Spontan antworten.
Okay.
Entweder oder. Es gibt nicht beides.
Nur ein Wort sagen?
Nur eins auf der Welt.
Okay.
Also kannst du es auch gern kurz erklären, wenn du möchtest.
Ja.
Zu heute zum Beispiel passend. Auto oder Zug?
Ja, Zug auf jeden Fall. Allein, dass man parallel lesen kann, dass man im Handy schauen kann, dass man Nachrichten lesen kann. Ich finde, das Fahren mit dem Zug ist gar kein Zeitverlust. Weil ob ich jetzt zu Hause quasi die Nachrichten schaue auf meiner Couch oder auf dem Weg dahin, ist dann eigentlich egal. Also bis zu einem gewissen Anteil an Zugfahrt ist es für mich überhaupt kein Unterschied.
Also und das sagst du zur weitesten Strecke in Österreich, also Wien, Vorarlberg.
Ja, also ich hatte das Gefühl, wenn ich zu Hause geblieben wäre, hätte ich nicht viele andere Sachen gemacht eigentlich. Also ich wäre ein bisschen mehr aufgestanden, aber sonst. Und wäre nicht im Bus gesessen, aber sonst.
Ja. Okay, das ist aber natürlich jetzt ausnahmsweise. Schneeschuhwandern oder Sommerrollen?
Schneeschuhwandern, muss ich sagen, für alle, die das noch nicht gemacht haben, ist es eine voll schöne, sanfte Form. Weil Skifahren ist vielleicht schon wieder technischer, wenn man mit den Skien wandert, weil man braucht diese Fälle und man muss dann Skifahren können bei der Abfahrt. Aber Schneeschuhwandern kann jeder. Und es ist auch ein sehr guter Trainingseffekt. Und es ist teilweise besser für die Gelenke, weil halt der Schnee so abfedert und man geht ein bisschen so über die Landschaft drüber. Also es gibt Landschaften, da kann man im Sommer gar nicht gescheit gehen, weil da ist Schotter, Geröll, Latschen. Mhm. Aber im Winter geht man da einfach drüber, weil da Meter hoch der Schnee ist.
Das ist so beeindruckend.
Es ist,
mein Gott, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, ich war so schockiert, als mir gesagt wurde, ja, hier so 8 Meter unter dir ist normalerweise der Boden. Also okay. Aber ja, es ist wunderschön. Man sieht ganz andere Dinge.
Aber schon auch sehr anstrengend. Also ja, extrem. Die meisten, also alle ziehen sich beim ersten Mal zu warm an. Also man muss sich mehr so anziehen, wie wenn man Sport macht und weniger so, wie wenn man in der Kälte herumsteht. Sondern man leistet ja schon was. Gerade wenn Steigung im
Spiel ist. Es ist auch anstrengender als normales Wandern.
Ja. Ne? Ja. Und das Heben der Füße, weil gerade wenn ich wandere, schleife ich immer so die Füße ein bisschen. Das geht da gar nicht. Also da muss man wirklich die stapfen. Und man hat ja auch breitere Schuhe, also man muss dann so diesen Abstand halten zwischen den Schuhen und das ist auch eine andere Art.
So Tennisschläger unten am Schuh. Genau. Ja, und zum Essen, Georg, Kaiserschmarrn oder Schnitzel?
Schon Schnitzel, weil ich mag süße Hauptspeisen immer weniger, muss ich sagen, also ja, deftig. Wenn schon Kalorien anhäufen, dann doch Fett und nicht noch Zucker.
Aber Georg, du bist doch Veganer, dann kannst du doch gar kein Schnitzel essen.
Ja, Sellerieschnitzel, Parasolschnitzel, all das.
Okay, überredet. Ja. Infostand oder Lebenshofbesuch?
De facto Infostand. Ich bin jede Woche im Infostand. Also ich glaube, ich könnte auf der Milferstraße mittlerweile einen Nebenwohnsitz anmelden.
Unterm Tisch so.
Weil ich in den letzten 10 Jahren wirklich einmal pro Woche dort bin. Also das ist wirklich wie ein Wohnzimmer.
Ein absolutes Fixum.
Und ich fühle mich da wirklich so Teil dieses Ökosystems auch, Marilferstraße. Also all die Leute, die dort kommen. Also
du kennst die ganzen Menschen schon.
Ich kenne die ganzen Menschen dort.
Gibt es auch so Charaktere wie
es
wie
gibt
so
fast nur Charaktere da.
Großstadt. Oh, wobei Dornbirn-Bahnhof wäre auch spannend. Jetzt die wichtigste Frage überhaupt. Geh oder Org?
Org. Ich habe vorher schon Org im Vorgespräch gesagt und habe mich sofort als Wiener oder zumindest Ostösterreicher geoutet, weil ich habe vorhin in der Fahrtwerk sagt man nicht Org.
Nee, gar nicht.
Ja.
Geh aber auch nicht.
Ach nee. Was sagt man überhaupt?
Geh!
Ja. Na gut, dass jetzt den Georg ein paar Gs und ein paar Orgs
ins Ländle mitbringt. Genau, das ist wichtig. Ja. Georg. Na gut, bevor wir loslegen, wir haben da noch was zum Fooden da. Und zwar... Wer es nicht kennt, das sind Edamame. Das sind noch sehr früh geerntete Sojabühnchen und mega, mega lecker. Kennt man aus der asiatischen Küche. Ich esse die total gern, du glaube ich auch, gell? Und die sind super, super gesund, Soja sowieso, weil es einfach alle essentiellen Aminosäuren enthält.
Heftig.
Also mega nice, proteinreich. Also greif zu.
Werde ich gleich machen. Ich bin eh schon ganz ausgehungert.
Das glaube ich nach der ganzen...
Ja,
Fahrt.
Odyssee. Man muss aber sagen, das ist nur der halbe Spaß, weil sie schon geschält sind. Am schönsten ist eigentlich, wenn man sie raus...
Wenn sie dann in so einer pelzigen Hülle sind, ne? Genau. Und dann sind wir diesen Salz drauf. Oh, mega gut.
Ja.
Liebe ich.
Ja.
Liebe ich. Ja gut, starten wir rein in die Mythen. Du darfst gerne noch ein bisschen essen. Ich mache ein ganz kleines bisschen Einführung.
Sehr gut. Ist es jetzt wieder so ein importiertes Zeug, was die Veganer immer essen oder woher kommt das eigentlich?
Ja, na klar. Ich habe ja gesagt, das ist ein asiatisches Gericht. Also natürlich importiert, klar. Ganzen veganen Sachen sind immer importiert. Nee, as a matter of fact, es kommt aus dem Marchfeld. Oh. Weil wer es nicht wusste, Soja kommt, also das zumindest für den menschlichen Verzehr, kommt in Europa auch tatsächlich aus Europa. Und auch hier in Österreich wird super viel angebaut, direkt auch am Bodensee. Wir haben sogar in Dornbirn, meine Lieben, auch Menschen, die Soja anbauen für den menschlichen Verzehr.
Da greife ich gleich zu.
Hau rein, bitte. Das heißt, das Soja, das so böse ist, das aus dem Regenwald kommt, das geht eigentlich in die Tierfütterung. Nutztierhaltung auch hierzulande. Sorry.
Tja,
also
der erste Mythos schon zerstört.
Zack.
Im Intro schon.
Und weg ist es. Genau, also wir wollen jetzt mit dir heute ein paar Landwirtschaftsmythen durchgehen. Wir sind, wie gesagt, in Teil 2. Also das sind Dinge, die man gerade so zum Beispiel aus der Landwirtschaft oder auch aus den Medien oder auch eben aus der Bevölkerung so hört, wenn es um Landwirtschaft geht. Jetzt gerade kürzlich zum Beispiel war was Spannendes in den Medien, das haben wir hier gleich als allerersten Punkt. Die Kuh, die ist gar kein Klimakiller. Die Wissenschaft der letzten Jahrzehnte hat sich also komplett getäuscht, als sie gesagt hat, die Kühe furzen die Welt kaputt, das ist überhaupt gar kein Problem, Methan ist gar nicht so schlimm. Also was heißt das jetzt? Sollen wir jetzt eigentlich alle wieder Milch trinken und Rindfleisch essen oder was ist da los?
Ja, das wäre sehr lustig, weil das würde so richtig als Freispruch geframed, so quasi die arme Kuh wurde jetzt so lange verteufelt und zu Unrecht da schlecht geredet, aber jetzt Freispruch für die Kuh, als könnte die Wissenschaft irgendwen freisprechen. Und worum geht's? Es geht eigentlich um die Bewertung des Methans. Also ich glaube, wie alle schon mal gehört haben, wieso sind Kühe so ein Klimakiller? Weil sie eben Methan ausrülpsen, ausfurzen durch diese Verdauungsprozesse. Und international ist es so, wenn man sich das anschaut, wann immer die Zahlen verwendet wurden, dass für 1 Kilogramm Rindfleisch aus Fleischrindern werden quasi 90 Kilogramm CO2 ausgestoßen oder CO2-Äquivalente. Bei den Milchrindern immer noch 30 Kilogramm CO2 für 1 Kilo Rindfleisch. Und dann hat aber diese neue Berechnung, die auch in allen Medien wahrgeben, oh, es sind jetzt nur noch 18 Kilogramm CO2 für 1 Kilo Rindfleisch.
Wie kommt denn das? Sind die Kühe plötzlich anders gezüchtet worden oder was
ist
da los?
Und das ist ja das Lustige. Es sind ja noch genau dieselben Kühe. Es ist einfach eine andere Berechnungsmethode.
Aha.
Weil man spricht ja immer von CO2, aber eigentlich muss man sagen CO2-Äquivalent. Also CO2 ist das klassische Treibhausgas, Klimagas.
Nur weil ich jetzt das Glas in der Hand habe.
Dann merkt man, wie das Gehirn funktioniert.
Zack.
Und beim Methan sagt man eben, das ist bis zu 28 Mal bis 30 Mal stärker als das CO2. Das heißt, wenn man jetzt Methan vergleicht mit CO2, wird man sagen, ja, wird man das so umrechnen, dass es 30 Mal stärker bewertet ist. Und wenn ich jetzt aber sage, nein, im Vergleich zu CO2 ist es zum Beispiel nur noch 10 oder 15 Mal so wirksam, dann ändert sich natürlich alles. Und dann ändern sich gerade methanlastige Produkte wie Rindfleisch sehr. Mhm. Und wie kann ich das beeinflussen? Das ist da Durchrechnungszeitraum. Also das Methan wirkt sehr schnell, wirkt sehr stark, ist aber recht flüchtig. Also wenn ich einen geringen Durchrechnungszeitraum annehme, wirkt das sehr stark. Und je länger ich das zeige, also wenn ich jetzt sage, okay, das Methan, das ich jetzt ausstoße, auf die nächsten 1000 Jahre gerechnet, ist es einer Methode nicht so schlimm, weil es in ein paar Jahrzehnten wieder verfliegt. Mhm. Während das CO2 verfliegt nicht und deshalb ist das im Vergleich dazu ja, anders zu bewerten. Und ja, und jetzt hat man eben eine andere Rechnungsmethode quasi rausgekramt, wo man den Berechnungszeitraum ändert, indem man ihn in die Länge zieht. Und so ist das Methan natürlich harmloser. Was aber eben interessant wird, der Weltklimarat sagt ja, überhaupt ist es 1,5-Grad-Ziel. Also um quasi den kompletten Klimakollaps zu verhindern, brauchen wir ja dieses 1,5-Grad-Ziel. Und allein das schaffen wir nicht, wenn wir die Tierhaltung nicht ändern. Also wenn wir alle Autos auf E umstellen, wenn wir alle mit dem Zug fahren, wenn wir alle mit dem Fahrrad fahren, wenn wir alle klimaneutral fliegen, wo ja noch keiner weiß, wie das geht. Der Stahl wird auch nur noch mit Strom hergestellt, mit Ökostrom. Und wenn wir aber bei der Tierhaltung, beim Fleisch gar nichts ändern, bringt uns das alles nichts. Wir schaffen es trotzdem nicht und erreichen trotzdem die Kipppunkte.
Krass.
Genau.
Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist echt heftig.
Das ist eben der eine Faktor. Und da muss man immer schauen, wie. Und deshalb ist es eben umso wichtiger, was wir jetzt ausstoßen. Weil wir jetzt in so einer kritischen Phase sind, ist es eben sehr wichtig, jetzt weniger auszustoßen. Und ist es vielleicht müßig zu sagen, ja, auf die 1000 Jahre gerechnet macht es nicht viel, wenn es jetzt eigentlich um jedes Jahr geht, dass wir da drinnen bleiben in diesem Schema. Genau, also eigentlich hat sich nichts geändert, es hat sich nur die Berechnungsmethode geändert und die klassische Berechnungsmethode ist immer noch die, wo das Rindfleisch schlechter abschneidet. Und dann wurden auch so andere Effekte übersehen, wie dieser Mist-Carbon-Sink-Effekt.
Ganz
also,
wichtig.
Also
ganz,
quasi
ganz
verpasste Kohlenstoffsenke. Weil man kann ja nicht sagen, okay, das Grasland war immer Grasland, das Ackerland war immer Grasland, Ackerland. Nein, das war ja mal Wald. Hier war ja fast alles mal Wald und es hat CO2.
Wald
hat CO2 gebunden. Also immer wenn man Land nutzt, muss man berechnen, okay, was wäre, wenn man das nicht machen müsste und müsste diesen CO2-Senkeneffekt auch mit einberechnen. Auch was immer heißt, ja, viel Land kann man ja nur noch mit Tierhaltung nutzen. Ja, aber wenn man es nicht nutzt, kann es wieder eine CO2-Senke sein. Mhm. Also dieser CO2-Senkeneffekt fehlt da auch völlig.
Also das würde heißen, ich tue da wieder Wald hin.
Genau, ich tue da wieder Wald hin, so wie es ursprünglich dort war. Mhm. Dann ist auch so, rechne ich das Futtermittel rein. Ich kann ja einfach sagen, okay, ich schaue mir nur die Tierhaltung in Österreich an und den Anbau in Österreich. Aber wenn jetzt quasi Soja aus Brasilien, aus Argentinien kommt, was das ja nicht ist.
Genau.
Das ist ja quasi, man könnte jetzt sagen, okay, das sind ja die Emissionen von Brasilien.
Mhm. Geht uns nichts an.
Genau. Und wenn man, weil das ist ja quasi Landwirtschaft in Brasilien. Ja. Und wenn man das so rechnet, wird es wieder entlastet.
Genauso wie in China nichts angeht, obwohl wir halt alle Produkte aus China haben.
Genau. Oder auch die Effekte für Düngemittel. Also wenn ich mehr Futtermittel brauche, brauche ich auch mehr Düngemittel. Wenn die wieder fossil sind, haben die auch wieder einen hohen CO2-Ausstoß. Das ist auch die Frage, rechne ich das rein, rechne ich das raus? Oder Tiertransporte, Fleischtransporte, rechne ich das zu den Verkehrsemissionen oder zu den Tierhaltungsfleischemissionen? Also alleine durchs Rechnen komme ich auf ganz andere Zahlen. Mhm. Also es gibt zum Beispiel Zahlen von der UNO, die kommen auf 18%, die quasi die Tierhaltung verantwortlich ist für den Klimawandel, für den CO2-Ausstoß. Da gibt es Zahlen, die sagen 51%.
Und weil sie das alles mit einbeziehen.
Genau, wobei da ist dann rausgekommen, die haben wahrscheinlich manche Sachen doppelt gerechnet.
Oh.
Aber auch nicht bösartigerweise, sondern einfach unabsichtlich.
Ja.
So wie vielleicht die 18%-Studie auch unabsichtlich was vergessen hat. Oder nur wenn ich eine andere Berechnungsmethode nehme, steckt ja noch automatisch nicht eine andere Absicht
genau,
dahinter.
Genau, es ist ja auch nicht automatisch.
Genau.
Also es ist nicht falsch.
Genau.
Es ist nur einfach anders berechnet und ich muss halt wissen, wie ist es berechnet, um es bewerten zu können.
Und aufpassen muss man jetzt eben, wenn jemand absichtlich quasi die Berechnungsmethode rausnimmt, mit der zufällig das Geringste nimmt und das dann nimmt und das dann als einen absoluten Fakt.
Ja.
Und die Zahlen, die ich mir jetzt nochmal angeschaut habe, die alle Effekte mit einberechnen, aber nichts doppelt rechnen, die kommen so auf 25-30%, die wirklich quasi die Tierhaltung für den Treibhauseffekt verantwortlich ist.
Mhm. Genau. Okay. Ja gut, dann gibt es noch ein weiteres ganz spannendes Argument, das vor allem hier in Vorarlberg oft gebracht wird, weil wir sind ja ein Milchland. Hier hört man eben immer wieder, dass die Alpen so wichtig sind. Also wir brauchen die für den Tourismus und außerdem können wir ja ohne Kühe diese Alpen gar nicht haben und wir müssen ja schauen, dass wir so möglichst viel bewirtschaften als Menschen, dass wir wirklich alles rausnutzen können aus der Natur. Ganz, ganz wichtig. Was sagst denn du dazu?
Ich glaube, da hilft wieder die globale Perspektive. Und da ist, finde ich, interessant, dass quasi auf 20% der Agrarfläche werden 80% der Kalorien produziert, nämlich mit Pflanzenbau. Und quasi die Tierhaltung produziert auf 80% der Fläche dann nur 20% der Kalorien. Und das ist auch wieder eine Frage, wie ich es rechne. Also ich kann es jetzt so sagen, wie ich es gesagt habe. Oder man sagt, 80% der Flächen können nur durch Tierhaltung genutzt werden. Und das klingt aber schon ganz anders, wie dass diese Haltung so ineffizient ist, dass sie dann nur die 20% der Nahrung bereitstellt. Also eben, wie es eben ist, ist so, wenn wir die Flächen, die wir jetzt haben, die Gunstlagen, wenn wir die effizienter nutzen, wenn wir da das nicht an Tiere geben, dann können wir uns auch leisten, weniger ertragsreiche Flächen eben gar nicht zu nutzen. Jetzt ist wahrscheinlich so, dadurch, dass wir die ganz ertragreichen Flächen auch wieder in Tiermägen stecken, müssen wir wahrscheinlich auch eher jeden letzten Flecken ausnutzen.
Okay, also auch hier wieder wäre der Carbon-Sink-Effekt irgendwie ein bisschen nicer genutzt, wenn wir eben weniger Tiere halten würden, mehr Gemüse dafür im Rheinland anbauen und könnten die Alpen einfach wieder Wald werden lassen.
Aber dann bricht ja der Tourismus zusammen.
Ah ja, stimmt ja. Das ist ja blöd dann. Nee, dann machen wir das doch nicht. Tourismus ist wichtig.
Und das ist sehr interessant. Da gibt es eine Studie von der BOKU, die hat sich eben angeschaut, was gibt es eigentlich für Tourismustypen, was gibt es eigentlich für Wandertypen. Und die haben irgendwie drei Typen festgestellt. Das erste war der Typ Mountainbiker, die eher jünger sind, die urbaner sind. Dann waren so 70% waren Wanderer Typ 1, also auch nochmal der jüngere, urbanere Typ. Und da ist rausgekommen, denen hat man dann so Bilder gezeigt. Einmal komplett Wald, dann ein bisschen weniger Wald, dann komplette Kulturlandschaft, wie es heißt. Und die wollten...
Also Alpen.
Also Alpen oder Almen, wie man dann im Osten Österreich sagen würde. Und die haben dann eher den Wald bevorzugt. Und der Wanderer Typ 2, also die älteren, ländlicheren, das sind dann nur 10%. Also quasi in dieser Untersuchung, die repräsentativ war, mit über 1000 Befragten, wollten eigentlich nur 10% der Leute wirklich diese Kulturlandschaft.
Hm.
Der Großteil der Leute wollte wirklich Wald.
Weil das ist ja eigentlich eher Spazieren als Wandern, oder wenn man ehrlich ist. Das ist so mit den Kindern an der Hand, irgendwie ein bisschen über die Wiese gehen.
Auf den breiten Wegen.
Ja.
Und was dann noch dazu kommt, weil es dann oft heißt Bergsteigen oder was ich auch gehört habe, ja, vegane Berghütte ist absurd, weil ohne die Almhütte gibt es ja keine Alm und ohne Alm wird da gar keiner hingehen. Aber viele sind ja wirklich alpine Hütten,
ja.
Berghütten über der Baumgrenze, wo sowieso keine Landwirtschaft ist.
Ah, da stehen keine Kühe mehr.
Da stehen keine Kühe mehr, wenn das auf 2400 Meter Höhe ist. Und da ist es dann eher auch egal, ob ich da jetzt das Schweinefleisch hochkarre oder das Vegane. Das ist sogar wieder besser, weil das Vegane ja unten dann weniger Emissionen und weniger Fußabdruck verursacht. Also ich glaube, viele Leute haben die Illusion, dass alles, was auf so einer Almhütte angeboten wird, auch von da ist. Aber in Vorarlberg gibt es ja auch die wunderschöne Zahl, dass in Vorarlberg 3% des Schweinefleisches, das hier im Ländle konsumiert wird, kann Vorarlberg selber decken. Mhm. Der Rest wird quasi aus dem Rest Österreichs importiert, sozusagen.
Also das geht gar nicht auf unsere Alphütten.
Und über der Baumgrenze sind eben sowieso keine Bäume, auch ohne Kühe. Und gerade diese wirklich alpinen Landschaften, diese Berglandschaften, da hat ja auch, haben die Tiere auch keinen Einfluss. Also quasi der Großglockner und die Gletscher und so weiter, das ist ja so. Und da kommen ja schon viele hin für diese Gipfel. Mhm. Und gerade am Gipfel, wo sind die Almen? Direkt am Gipfel oben. Und die zweite Studie hat eben gezeigt, dass die meisten wollen so zwischen 50% und 70% Bewaldung. Mhm. Also quasi so ein Weg im Wald ist gut, aber auch wieder komplett exponiert ist dann wieder, war dann nicht gefragt. Das fand ich interessant. Und weil ich ja aus dem Waldviertel komme, ist auch eine Grünlandregion, aber gar keine Tourismusregion. Also viele Grünlandgebiete sind gar nicht in Tourismusregionen. Also da könnte man auch
das
Land ganz anders nutzen, ohne dass es irgendeine Auswirkung auf den Tourismus hätte, weil da gar nicht wirklich Tourismus
ist. Ist das Waldviertel eigentlich wenigstens noch hauptsächlich Wald?
Ja, aber es ist vor allem Fichtenmonokultur, also Fichten, die eigentlich in höhere Lagen gehören würden.
Oh.
Und die werden jetzt auch durch den Klimawandel und Borkenkäfer massiv dahingerafft.
Uff.
Weil die einfach nicht angepasst sind an diesen Standort. Genau. Eine Zahl, die mich selber auch schockiert hat, als Milchbauernsohn, dass nur 6% aller Kühe in Österreich auf der Alm stehen, also Milchkühe. Und Rinder insgesamt 8%. Mhm. Und wenn man sich dann überlegt, wie viele Kühe sind auf der Weide, wie viele Rinder, der Bioanteil sind 22%, also ein Fünftel.
Eher nicht schlecht.
Da ist Österreich.
Und ist jede Biokuh dann auf der Weide?
Da gab es ja ein großes Geschrei darum. Das war nicht so. Und dann gab es eine EU-Direktive, dass es so sein muss. Und dann haben hunderte Biolandwirte aufgehört, weil sie gesagt haben, ja, ich will Bio sein, aber Weide, das können sie vergessen. Und ich glaube, das hat die Öffentlichkeit ziemlich überrascht, dass da so massiv lobbyiert wird dafür, dass das Bio auch ohne Weide möglich sein muss. Mhm. Weil ich glaube, alle dachten immer schon, Bio heißt Weide.
Ja, natürlich.
Genau.
Also, es ist ja auch auf der Milchpackung so drauf.
Genau.
Also, hä?
Und da die größte Molkerei Österreichs heißt Berglandmilch. Wobei meine Eltern im Waldviertel haben auch an Berglandmilch geliefert. Ja, also immer so dieser Reality-Check, das ist da ganz wichtig, finde ich.
Ah, das ist aber schon auch fies, dass man da so durch die Werbung...
Voll.
Okay.
Plus, wenn man sich den Fleischkonsum anschaut, eben in Österreich sind es 58 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Und das sind wir vegane Personen ja schon alle rausgerechnet. Und das sind nur 12 Kilogramm pro Jahr und Kopf Rindfleisch.
Mhm.
Und die Schweine leben nicht vor allem, die Hühner leben nicht vor allem. Also das wenigste Fleisch ist überhaupt aus diesen Regionen.
Mhm.
Genau.
Was ich ja auch immer spannend finde, ist das, was ich jetzt vergessen habe.
Das finde ich auch immer spannend. Die spannendsten Dinge fallen einem dann nicht ein. Vielleicht ist Sojabohnen und dann fallst du wieder.
Ja, das ist eine gute Idee, das mache ich jetzt. Was ja auch gerade in den Medien immer heiß diskutiert wird, ist das Thema Wolf.
Ja, oh Gott.
Das wird vor allem sehr emotional diskutiert und... eigentlich hört man, wenn es um Wolf geht, immer nur Wolfsabschuss, Wolfsabschuss. Die und die PolitikerInnen wollen jetzt gerade den Wolfsabschuss erleichtern. Und die Bauern und BäuerInnen sind gerade entsetzt, weil irgendwelche TierschützerInnen das scheiße finden und so weiter. Also das wird ja so heftig diskutiert. Wahnsinn. Und so heftig, dass jetzt, glaube ich, jedes Bundesland bis auf Vorarlberg auch da schon eine Verordnung rausgebracht hat, oder? Zum Wolfsabschuss.
Ja, das ist jetzt ein bisschen technisch vielleicht, aber der Wolf ist immer noch gefährdet. Man kann es kaum glauben, wenn man immer die Horrormeldungen liest, glaubt man, wir sind gefährdet vom Wolf.
Ja, weil da schon so viele sind.
In Wahrheit ist der Wolf immer noch gefährdet. Und wenn man gefährdete Tiere abschießen will, gibt es ganz strenge Auflagen. Und eine der Auflagen ist, es muss per Bescheid passieren. Mhm. Also eine Behörde muss dann sagen, ich erlasse einen Bescheid, dass dieser Wolf abgeschossen werden soll. Ein Problemwolf laut EU ist ein Wolf, der geschützte Tiere mehrmals reißt.
Und geschützte Tiere sind in dem Fall halt Weidetiere zum Beispiel.
Genau, geschützte Weidetiere, genau. Wildtiere natürlich nicht, weil das ist die natürliche Nahrung. Das hat es sogar ein Landesrat gesagt, jetzt vergreift er sich auch noch an unseren Rehen. Gleichzeitig wird der Wald immer mehr kaputt, weil die Wilddichte auch zu hoch ist. Also da wird der Wolf uns eher erhöhen.
Also Rehe darf er essen?
Ich, ja.
Also er muss nicht vegan werden.
Ich glaube, die Sojabohnen aus dem Machfeld schmecken dem Wolf nicht so gut.
Müssen wir testen. Wir müssen einfach alle Wölfe einfangen. Genau. Auf vegan umstellen und dann lassen wir sie wieder frei.
Die überleben, die werden dann frei.
Tada!
Der veganisierte Wolf.
Okay, nee, Spaß beiseite. Also klar, der Wolf darf, isst Wildtiere, das ist sein Job.
Genau, und wenn eben ein Wolf mehrmals geschützte Weidetiere reißen würde, wie es heißt, dann wäre es selbst mit diesem Schutzstatus erlaubt, ihn zu töten, entnehmen, wie man sagt, was auch wieder so eine Verharmlosung ist. Wieso sagt man nicht einfach abschießen, töten? Aber es muss immer ein Bescheid sein und anerkannte Umweltorganisationen wie der WWF können dann immer Beschwerde einlegen. Und dann prüft ein unabhängiges Gericht, ist das jetzt gerechtfertigt und muss dann abwägen. Und ich finde, so soll es eigentlich sein. Das ist sehr rechtsstaatlich. Ja. Und so war es jetzt die ganze Zeit. Aber irgendwann haben eben die Politikerinnen gemerkt, sie bringen so ihre Abschüsse nicht durch, weil sie halt auch nicht gerechtfertigt waren. Und jetzt haben sie gesagt, okay, weg mit den Bescheiden, wo man sich beschweren kann als NGO, sondern machen wir einfach Verordnungen. Und dann verordnen wir das einfach und dann kann keiner mehr einen Einspruch erheben. Ui. Und dann tritt es einfach direkt in Kraft. Und das gibt es tatsächlich in allen Bundesländern außer in Vorarlberg. Und jetzt wurden eben leider sehr viele Wölfe eben abgeschossen. Und diese Stimmung erzeugt auch eine Hetze. Zum Beispiel, es wurde dann ein gewilderter Wolf in der Donau gefunden mit einer Kugel eines Jagdgewehrs. Und das sind eben die Auswirkungen davon.
Also so dieses, wie sagt man,
Wildern. Schießen, Schaufeln, Schweigen, sozusagen. Die 3S-Regel sozusagen.
Wunderbar. Aber bei diesem Abschuss, also es geht ja immer um einen Problemwolf, wie du sagst. Woher weiß ich denn, welcher das ist?
Das weiß ich gar nicht. Das Absurde ist, manchmal sagt die Verordnung, ich darf einfach irgendeinen Wolf schießen und wenn irgendein Wolf geschossen wird in dem Gebiet, wo es auch einen Problemwolf gab, dann muss man wieder aufhören. Und da bekommt man schon das Gefühl, es geht mehr um Rache, Rachegelüste, als um wirklich irgendeinen echten Effekt.
Ja, weil der Problemwolf ist ja dann immer noch unterwegs.
Genau, und dann gibt es wieder Verordnungen, die sagen, ich darf so lange weiterschießen, bis ich tatsächlich den Problemwolf erwischt habe.
Was?
Ja, tatsächlich. Also,
lachen jetzt, aber ich meine, es klingt ja echt heftig. Also,
aber das sieht mir wie...
Das ist ja wie, wenn ich weiß, okay, jemand hat jetzt gerade bei einer Bank eingebrochen und ich nehme jetzt einfach alle möglichen Leute, die da an der Bank vorbeilaufen, einfach fest, bis ich halt den hab.
Genau.
Bis aufhört mit den Bankeinbrüchen.
Und wir als Menschen hätten dann immer noch das unabhängige Gericht, wo man immer noch die Möglichkeit haben, alles darzulegen.
Wir können sagen, ich war es nicht.
Und bis vor kurzem hatte der Wolf, symbolisch gesprochen, auch die Möglichkeit zu sagen, ich war es nicht. Also die NGO hat ihn vertreten können und das fehlt halt. Und jetzt kann da einfach drüber gebügelt werden und es gibt viel mehr so Entscheidungen, es wird viel leichtfertiger abgeschossen. Genau. Und was ich dann interessant finde, es wird dann immer das Ende der Almen herbeigeschworen, weil es die Wölfe zurück sind. Wenn man sich aber die Risse anschaut, waren es heuer 400 Risse in ganz Österreich. Und geschlachtet werden aber 150.000 Schafe, werden jedes Jahr in Österreich geschlachtet für den menschlichen Konsum. Und obwohl das Thema Wolf jetzt so groß war, waren es 400 Risse. Letztes Jahr waren es sogar 800. Also es ist sogar weniger geworden, obwohl es jetzt mehr Wölfe in Österreich gibt. Und es waren nicht die Abschüsse, es war eher die Rudelbildung. Und das ist vielleicht der wichtigste Punkt.
Also die Rudelbildung hat zu weniger Rissen geführt.
Genau, weil der Wolf wird immer so zur Bestie gemacht, aber er ist einfach ein sehr soziales Tier. Also wie konnte der Wolf zum Hund werden, zum besten Freund des Menschen? Weil wir halt von unserer Sozialstruktur sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Wahrscheinlich ähnlicher als alle Tiere. Also der Wolfsforscher Kurt Kottruschall geht sogar so weit, dass er sagt, die Evolution des Menschen ist ohne Hund gar nicht vorstellbar. Also wir haben uns gemeinsam entwickelt, sagt er eben. Und die haben eben Familien. Also ein Rudel ist eigentlich eine Familie. Also Familie klingt auch gleich viel netter. Und die bringen ihren Kindern auch Sachen bei. Und die bringen ihren Kindern auch bei, okay, das ist ein Tier, das wir essen und das ist ein Tier, das wir nicht essen. Und wenn man sich anschaut, woran sterben wildlebende Wölfe, wenn sie leider einmal sterben, am häufigsten durch andere Wölfe. Also auch das haben die Wölfe gemeinsam mit uns Menschen. Sie führen Krieg. Also und wenn quasi da mal ein etabliertes Rudel ist, und die haben ihre Regeln und die wissen dann quasi, okay, wenn da ein Elektrozaun ist, dann machen sie ihre Erfahrungen, da gehen wir nicht hin. Das bringen sie dann auch ihren Kindern bei. Aber wenn dann so ein Teenager-Wolf durchkommen würde, würden sie den auch abhalten. Also es gibt zum Beispiel in Norddeutschland einen Schäfer, der sagt, lass mir mein Rudel, weil dieses Rudel erhält mir alle anderen Wölfe vom Leib.
Aha, ja. Okay.
Also das Problem sind eigentlich diese umherziehenden Teenager-Wölfe, die quasi nie gelernt haben, was esse ich, wie jage ich. Und die vergreifen sich dann natürlich dann an einen ungeschützten Weidetieren. Aber wenn das etablierte Rudel sind, die auch diese Erfahrung mit dem Elektrosound gemacht haben und Wölfe können das spüren. Also die spüren, also auch, das ist ein beliebter Mythos, der Wolf würde einfach drüber springen. Die spüren einfach diesen Strom, die spüren diese starke Spannung und meiden das dann einfach. Ich glaube, Leute, die mit Hunden spazieren, wissen ja auch, wie er stark...
Stimmt, oh mein Gott.
Die hassen das wirklich wie die...
Mirel hasst das. Ja. Mirel hasst die Hündin, mit der ich zusammen gewohnt habe, die hasst Kühe, weil sie mal an einer Kuhweide eben in so einen Zaun geraten ist, weil sie das halt nicht wusste, zum ersten Mal erlebt. Und deswegen glaubt sie, Kühe machen das. Kühe können mit Strom schießen, so...
Zauberkühe.
Mega.
Genau, und dieser Lerneffekt und diese Lerneffekte werden dann auch weitergegeben. Rudel, ja. Aber da bräuchte es halt auch die Rudel.
Also jetzt sind wir eh schon beim Thema Herdenschutz. Was wäre denn da eigentlich alles nötig? Was kann man denn machen?
Also in Österreich hat sich leider eine sehr komische Form der Tierhaltung da eingebürgert. Nämlich, dass man Tiere wie Schafe nimmt und dann einfach ins Hochgebirge mehr oder weniger aussetzt. Mhm. Weil es halt einfach sehr billig ist, völlig ungeschützt.
Und weil da bis vor kurzem auch keine Wölfe waren.
Weil da auch nichts war in den letzten 150 Jahren. Aber wenn man sich jetzt die Länder anschaut, wo nie die Wölfe weg waren, die haben das ganz anders. Also da sind Hirten dabei, da sind Herdenschutzhunde dabei und da sind auch größere Herden von Schafen, wo es sich dann auch lohnt, einen Hirten dazu zu geben. Also selbst in einem höheren Lohnland wie Österreich, wenn da dann wirklich 500 Schafe sind pro Gruppe, dann lohnt es sich selbst im Land wie Österreich noch, da wen hinzusetzen sozusagen. Ja, und dann macht man ein sogenanntes Nachtpferch. Also am Tag wuseln die herum, essen und in der Nacht macht man dann einen geschützten umzäunten Bereich mit Elektrozaun oder eben mit Herdenschutzhund. Und der Hirte ist auch noch dabei. Mhm. Und andere Länder wie Rumänien, aber auch in Teilen Italiens, auch in Teilen Frankreichs, haben nie damit aufgehört. Mhm. Oder zum Beispiel in der Schweiz sterben jetzt weniger Schafe, seit der Wolf da ist. Mhm. Wieso? Weil einfach die besser geschützt sind. Nicht nur vom Wolf, sondern auch vor Krankheiten zum Beispiel. Also auch in Österreich sagt man, dass diesen 150.000 Schafen, die geschlachtet werden, aber von dieser Herde, sterben jedes Jahr 5.000 bis 10.000 an Abstürzen, an Krankheiten, am Blitzschlag, an Unwetter.
Ja, krass.
Und wenn da jetzt ein Mensch dabei ist, dann kann der das verhindern.
Ja klar, der sieht das natürlich
genau.
Viel besser.
Also quasi durch den Wolf kommt der Schutz und natürlich der Wolf reißt auch ein paar, aber insgesamt sterben und am Schluss weniger.
Ha.
Genau.
Also mehr Wölfe bitte.
Genau, also es ist irgendwie auch eine Tierschutzmaßnahme und es ist aus meiner Sicht ist es kein Tierschutz, wenn ich ein Haustier, ein domestiziertes Tier, einfach ins Hochgebirge stelle. Ohne Schutz, ohne menschliche Obhut, ohne Behandlung auch, ohne Unterstand. Mhm. Genau. Weil das sind eben keine Wildtiere mehr. Also natürlich, der Steinbock, da zeige ich keinen an, weil der Steinbock leidet am Gebirge. Aber ein domestiziertes Tier, das kann einfach damit nicht mehr zurecht. Kommen. Mhm. Und da haben wir dann auch die Verantwortung. Also ich finde, wenn man ein Tier hält, muss man auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und hier ist auch sogar so, die Gesellschaft hat ja ein Interesse am Wolf und die Mehrheit ist immer noch für den Wolf, wenn man es überhaupt nicht mehr glauben wird, wenn man die Zeitung aufschlägt.
Ja,
und deshalb wird es ja auch übernommen
so
werden. Also die Kosten für den Herrenschutz werden übernommen. Auch die Kosten für die Zäuner würden übernommen werden.
Ach sogar?
Das wird leider sehr, sehr bekämpft. Und, und LandwirtInnen, die Herdenschutz vorantreiben wollen, werden dann geschnitten. In Kärnten gab es einen Hirten, der wollte Kurse anbieten und hat dann Inserate schalten wollen in der Agrarzeitung und die Agrarzeitung sagte dann, nein, dieses Inserat können wir nicht nehmen.
Was?
Wird nicht geschaltet.
Ja, ist ja total sinnlos.
Ja.
Ich kenne ja auch Leute, die in ihrer Jugendzeit im Sommer zum Beispiel Herdenschutz gemacht haben und eben mit einer Herde gelebt haben und die das als eine sehr, sehr coole Zeit empfinden. Also die auch sehr, sehr gern davon erzählen. Die natürlich auch erzählen, okay, da war dann einmal ein Schaf, das... ich habe dann am Abend gezählt und dann hat ein Schaf gefehlt und ich wusste nicht, wo das ist. Aber genau wie du sagst, da konnte man dann halt eingreifen, da konnte man dieses Schaf suchen. Und der hat mir das auch als total spannende Geschichte erzählt, wie er dann da stundenlang nach diesem Schaf sucht und es aber dann gefunden hat und wieder zurück zur Herde bringen konnte. Was halt sonst, wäre es halt gestorben. Ja.
Und das ist auch ein interessanter sozialer Aspekt. Man könnte einen Studentenshop machen.
Ja.
Es ist eh die Sommersaison. Man könnte, wie viele Leute machen mittlerweile ein Sabbatical, machen ein Auszeitjahr, wie viele Leute zahlen dafür, irgendwo am Berg
Urlaub
zu sein?
Urlaub am Bauernhof.
Genau, also
und,
ich glaube, man könnte irgendwie die Bedürfnisse von den Stadtmenschen, die raus wollen, und den Landmenschen, die eben diese Arbeitskräfte brauchen, weil es ist arbeitsintensiv, das könnte man irgendwie zusammenbringen.
Man muss halt natürlich dann auch was lernen dazu, aber das ist ja eh cool.
Absolut. Also. Und wir in Österreich haben eben leider verlernt, wie Herdenschutz geht. Aber eben nein, der Wolf wird nicht zum Ende der Almen führen. Außer halt, man macht nichts. Also außer man bleibt stur, macht ihm keinen Herdenschutz. Aber selbst jetzt, obwohl fast keiner noch Herdenschutz macht, es gibt schon ein paar Projekte, selbst jetzt sind die Risse zurückgegangen.
Krass.
Obwohl ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da zu wenig Risse eingemeldet werden. Also ich glaube jetzt eher, dass
jeder
Riss, auch wenn das von einem wilden Hund ist, auch wenn das was anderes ist, dass die alle fleißig eingemeldet werden.
Ja, natürlich.
Genau, also
ja, klar.
Dunkelziffer kann ich mir da immer weniger vorstellen.
Okay.
Ja.
Noch ein regionaler Punkt, der auch sehr gerne in den Medien ist. Auch gerade vor allem in letzter Zeit, irgendwie lustig, dass immer wieder häufen sich so Sachen. Und zwar, dass regionale Tierprodukte viel, viel nachhaltiger sind als vegane Produkte. Das hört man auch gerne in den Kommentarspalten irgendwie auf den sozialen Medien. Ja, ihr da mit eurem veganen Fleischersatz, ihr seid ja viel schlimmer mit euren Avocados, mit euren Mandeln und Bananen, weil das essen ja logischerweise nur VeganerInnen, essen das, klar. Genau, dann doch lieber das Rindfleisch vom Bauer nebenan oder eben der Bergkäse oder so.
Das passt sehr gut zum Thema Mythen, weil es wird immer so gegenübergestellt. Einerseits, dass das Fleisch das auf einmal immer regional ist und das Pflanzliche, was auf einmal immer ausschließlich künstlich und importiert und aus dem bösen Ausland ist.
Ja.
Also es gibt zum Beispiel Zahlen, dass momentan nur 1% der Mandeln zum Beispiel für Mandelmilch verwendet werden. Mhm. Und wir haben ja vorher schon festgehalten, circa 25-30% des CO2-Ausstoßes kommt durch die Ernährung. Mhm. Und wenn wir da quasi reinzoomen, was kann man da ändern, was kann man da verringern? Und die BOKU, Uni für Bodenkultur in Wien, hat sich's angeschaut und hat entdeckt, durch regional nur 3%. Mhm. Natürlich, regional hat sehr gute soziale Effekte, hat wirtschaftliche Effekte, also trotzdem regional kaufen, eben auch pure. Mhm. Aber jetzt rein vom CO2-Ausstoß ist das nicht der große Hebel.
Bei Bio, eher saisonal sogar noch.
Ah ja. Und bei Bio hat diese Studie gefunden 30%, also da kann ich schon 30% einsparen und bei vegan dann bis zu 70%. Also quasi Die größte Frage bei Ernährung und Klima ist einfach Fleisch, ja oder nein.
Genau, alles. Deswegen steht bei uns, bei Pure, auch das P am Anfang, pflanzenbasiert, nicht nur, weil wir halt gerne pflanzenbasiert leben, sondern eben, weil es, wie du sagst, wissenschaftlich gesehen der wichtigste Ausschlagpunkt ist in dem, was ich in meinem persönlichen Alltag ändern kann.
Und die Importe, also Österreich importiert jedes Jahr 150.000 Tonnen Palmöl, wo es auch immer heißt, es wären die veganen Produkte, aber zum Beispiel, da hat sich auch eine Studie von der BOKU von denselben Autoren auch angeschaut, wenn wir den Fleischkonsum um nur ein 20stel, also nur um 5% reduzieren würden, das sind nur 60 Gramm. Also das würde man gar nicht auffallen.
Könnten 60 Gramm in der Woche.
60
weniger.
Gramm in der Woche, weniger, könnten wir auf alle Palmölprodukte verzichten. Dann hätten wir einfach genug Fläche befreit.
Krass.
Nur durch diese 60 Gramm weniger Fleisch pro Woche hätten wir genug Fläche befreit, um alle Ölsaaten, Raps, Sonnenblume bei uns anzubauen.
Krass.
Und wenn wir dann das um 20% reduzieren, also quasi von 1,2 Kilogramm pro Woche im Kopf auf 900, was immer noch extrem viel ist.
Ja, immer noch mehr als die WKO empfiehlt.
Genau,
die WHO
empfiehlt rein aus gesundheitlichen Gründen 250 Gramm, ohne die Umweltaspekte, ohne die Schutzaspekte. Ja. Und da bin ich schon immer noch das Dreifache und kann mir alle Importe sparen.
Wow.
Also wenn ich immer noch einen sehr hohen Fleischkonsum, aber ein bisschen weniger hätte, könnte ich sowohl die Palmölimporte einsparen und die Sojaimporte auch. Genau, weil das sind dann 500.000 Tonnen, die wir jedes Jahr importieren für Fleisch. Und im Schweinefleisch steckt eigentlich dann mehr Soja drin, als wenn ich das Soja auch direkt esse. Genau.
Ja, das sind immer die Punkte, die man so dann irgendwie nicht mitkriegt in den Kommentarspalten. Ja. Also liebe Leute, die ihr das jetzt wisst, ihr könnt sehr gerne auch auf diesen Podcast verweisen in Kommentarspalten oder es halt auch in eigene Worte fassen, weil es ist wichtig, da aufzuklären.
Und mehr Pflanzen helfen quasi auch bei mehr, helfen bei mehr regionaler Produktion, weil wir dann Flächen befreien, um bei uns dann alles anbauen zu können. Mhm. Und ich glaube, gerade durch Corona ist auch regionaler Anbau und regionale Lieferketten auch stärker in den Fokus geraten.
Absolut, ja. Genau. Das Coole beim Regionalen ist ja, ich sehe, was da passiert. Ich muss nicht mutmaßen, ob da stimmt, was auf der Packung draufsteht, ob das eh nicht aus dem Regenwaldgebiet ist, sondern ich kann es mir anschauen, nebenan auf dem Feld wachsen Äpfel. Mega. Und
das Traurige ist auch, es muss beim Schweinefleisch zum Beispiel nicht draufstehen. Das kann ich offen sagen. Also einmal Gütesiegel Schweinefleisch ist mit genetisch verändertem Soja aus Südamerika gefüttert. Es muss aber nicht draufstehen, weil es ja das Fleisch selber nicht ist, sondern es ist nur das Futtermittel. Aber wenn ich jetzt Soja hätte, das wäre genetisch verändert, müsste es groß draufstehen. Achtung, dieses Lebensmittel enthält genetisch veränderte Organismen. Mhm. Wird wahrscheinlich keiner kaufen, gibt es deshalb auch nicht wirklich am Markt hier.
Ja.
Also da finde ich auch schade, wieso kann man das nicht einfach deklarieren? Wieso steht das nicht drauf?
Ja, voll. Ich möchte es doch wissen. Sonst kann ich ja gar keine informierte Entscheidung treffen.
Genau. Und dann wäre es, glaube ich, auch viel leichter, das wegzubekommen, wenn das draufstehen würde.
Ja. Ja. Deswegen machen sie es nicht, weil sie es nicht wegbekommen wollen.
Tja.
Oh Mann.
Die sogenannte Eiweißlücke ist das. So nennt das die Branche. Ja.
Oh Gott.
Eiweißlücke schließt.
Du hast vorher schon was von Natürlichkeit angesprochen. Ja. Das ist auch immer ein cooles Argument gegen pflanzliche Produkte, dass die ja nicht natürlich sind. Und Tierprodukte sind halt natürlich, weil, kennen wir schon immer, Menschen machen das. Und ein Tier, das wächst ja von alleine. Und wenn man dann da was rausschneidet oder halt die Milch oder die Eier davon nimmt, dann ist das einfach ein natürliches Produkt. Und natürlich ist automatisch immer gut. Sehr klar.
Das ist halt der klassische naturalistische Fehlschluss. Also Krankheiten sind auch natürlich und viele Krankheiten haben wir ausgerottet, was unnatürlich ist, aber was wir als gut empfinden.
Oh Gott.
Also ja.
Und wohnen, ist das natürlich? Weiß ich nicht. Nicht so, wie wir es machen. Und die Tierhaltung, ist die, die wie wir sie aktuell machen, ist die natürlich?
Das hat ja eben damit gar nichts mehr zu tun. Naja. Zum Beispiel, die Schweine haben jetzt zum Beispiel mehr Rippen, weil die Leute scheinbar gern mehr Rippen essen. Also das Hausschwein hat mehr Rippen als das Wildschwein.
Krass.
Also das, was hat das dann damit noch zu tun?
Und wir haben ja auch die Tiere so hochgezüchtet, ne? Sagt man ja auch immer, dass Hühner mehr Eier legen, als sie eigentlich in der Natur würden. Wie ist das normalerweise und wie ist es jetzt?
Genau, also das Urhuhn würde 20 Eier im Jahr legen und die hochgezüchteten bis zu 300 Eier im Jahr.
Also
aber
fast
auch,
jeden Tag.
Fast jeden Tag und auch bei Bio. Und das ist eine irrsinnige Belastung für die Knochen. Mhm. Und eine Studie der Uni Zürich hat herausgefunden, dass selbst bei Bio 97% von diesen Rassen haben Brustbeinbrüche.
Ach krass.
Weil einfach die Eier, also sie verlieren durch die Eier mehr Kalzium, als sie einfach zuführen könnten. Mhm. Also selbst wenn sie reines Kalziumfutter bekommen würden, kann der Körper gar nicht so viel verstoffwechseln und aufnehmen, wie durch die Eier verloren geht.
97%. Das ist echt heftig. Aber ich kann es mir vorstellen, weil ich meine, es klingt jetzt vielleicht unsexy, sorry, aber Eier legen ist ja, wenn es unbefruchtet ist, wie wenn ich meine Tage habe und wenn ich das jetzt fast täglich hätte. Ja.
Absolut. Also
wäre anstrengend.
Wir haben diese Tiere wirklich irgendwie zu Monstern gemacht, wie zu Frankenstein-Monstern oder diese Qualzuchthühner, man sagt eben auch Turbohühner oder in manchen Ländern sagen sie Franken-Chickens zu denen.
Also Frankenstein.
Frankenstein-Hühner, die quasi in 30 Tagen so schwer werden, wie die sonst in einem Jahr nicht werden würden.
Mhm.
Und so ganz abnorme, vergrößerte Brustmuskeln noch haben und die sich gar nicht mehr selber fortpflanzen können, weil sie einfach, bevor sie geschlechtsreif werden, fast schon wieder sterben, weil sie nicht mehr lebensfähig sind. Und dann ist die Frage, was sind das noch für Lebewesen? Also, wenn man im Biologieunterricht aufgepasst hat, die Definition von Lebewesen ist, kann sich selber fortpflanzen.
Ui.
Aber gerade diese Hybridrassen, wo ja auch verschiedene Elterngenerationen sind, die auch im Kinderalter schon getötet werden, die könnten das selber gar nicht mehr. Und wären es auch immer weniger. Also, ist das überhaupt noch ein Lebewesen?
Oh.
Und eben die moderne Tierzucht findet eben auch im Labor statt.
Mhm.
Und genau, da kommen wir dann vielleicht eh noch drauf.
Also, da haben wir eh gerade einen guten Punkt.
Ja.
Laborfleisch, Georg. Ist das nicht auch ein Frankensteinfleisch eigentlich? So ein Zombie, so im Labor gezüchtet, so im Reagenzglas, so ein bisschen Tropfen drauf und dann puff, kommt da so ein Chicken Nugget raus.
Jetzt dieses Bild wird immer gezeichnet, aber eben was, wie ich schon vorher gesagt habe, die Forschung natürlich für dieses Fleisch findet im Labor statt. Aber eben auch für die Tierprodukte. Also die modernen Tierrassen entstehen auch im Labor. Da gibt es auch sehr viele Mitarbeiter, die da im Labor arbeiten. Oder bei Rindern werden fast alle künstlich besamt. Es werden bei Rindern Embryonen entnommen und an anderen Rindern eingesetzt.
Also entnommen heißt aus der Kuh raus.
Die werden ausgespült.
Aus der lebendigen Kuh.
Aus der lebendigen Kuh. Die werden ja eingesetzt. Dann es
mehrere?
Ja, man kann das auch so machen, dass es öfter mehrere werden, als es natürlich wäre. Und dann die wieder entnommen und dann weiß ich schon, okay, das ist schon was geworden und das setze ich dann an einer anderen Kuh ein.
Hui.
Also von solchen Methoden sprechen wir da oder eben dieses Ganze ans biologische Limit bringen und diese hohe Leistung, die wir abverlangen. Also auch das war alles im Labor oder eine Molkerei, wie stark da die Milch verarbeitet wird und wie das homogenisiert wird und dann wieder der Fettgehalt angeglichen wird, wie es erhitzt wird. Ja, und die.
Sag das noch ein bisschen mehr, weil auch bei der Milch hat man ja das Gefühl, okay, da kommt jemand mit einem Eimer unter die Kuh, melkt und dann hat man diesen Eimer und dann wird der irgendwo reingekippt und dann wird da Käse draus.
Es darf ja zum Beispiel, die Rohmilch wird im Supermarkt gar nicht verkauft, aus Lebensmittelsicherheitsgründen eigentlich. Also ich könnte genauso sagen, ja, das ist Labormilch, Laborjoghurt zum Tierischen. Weil einerseits ist auch schon sehr technisch ist. Und auch die Forschung oft im Labor schon stattfindet.
Mhm.
Und eigentlich spricht man jetzt mehr von Kulturfleisch, von kultiviertem Fleisch, weil die Endherstellung wäre dann eher in so einer Art Brauerei. Und
Also ist Bier dann auch chemisch?
Ja, ist ein biotechnischer Vorgang. Diese Vergärung ist ein biotechnischer Vorgang.
Mhm.
Und so könnte man das dann auch mit dem Kulturfleisch machen.
Mhm.
Quasi eine Art Fleischbrauerei. Und ich glaube, eine Brauerei empfindet niemals als etwas besonders Labormäßiges oder Technisches, obwohl da auch Lebensmittelwissenschaftler und Lebensmittelchemiker arbeiten.
Mhm.
Trotzdem wird das als relativ normal gesehen.
Mhm.
Also da kommt es sehr, sehr stark darauf an, wie man es richten will. Und es gab diesen absurden Vorstoß in Italien, das sogenannte Laborfleisch zu verbieten, obwohl es ja noch gar nicht gibt. Es wird ja noch geforscht daran. Man wollte aber auch die Forschung eindämmen, was auch ein Wahnsinn ist, weil das ein irrsinniger Wettbewerbsnachteil ist. Also in Hongkong gibt es schon einen Markt, in den USA gibt es auch schon und wir wollen sogar die Forschung verbieten. Also dann wird Europa ganz
super. Was haben wir dann noch für Exportprodukte? Dann wird es eng langsam.
Wird ganz hinten nach.
Wir können auch einfach alles auslagern und uns darauf verlassen, dass wir die nächsten Jahrhunderte die Reichsten sein werden. Ja. Uns wurscht ist, wenn wir einfach alles bezahlen. Meine Güte, hey.
Und dann gibt es ja eine Aussendung auch vom Landwirtschaftsministerium, dass man das auch begrüßen würde, das auch in Österreich zu verbieten. Und da wurde auch argumentiert mit der fehlenden Kennzeichnung. Und da musste ich eben wirklich sehr lachen, weil ja Tierprodukte im Supermarkt auch nicht gekennzeichnet sind.
Die sind doch mega gekennzeichnet, Georg. Da steht drauf armer Gütesiegel, da steht drauf Bio, da steht drauf Heumilch. Das ist doch Kennzeichnung, oder nicht?
Das ist eben auch schon ein Mythos. Zum Beispiel das armer Gütesiegel ist meistens einfach der gesetzliche Mindeststandard. Teilweise sogar der EU-Mindeststandard, nur dass halt Österreich drauf ist. Trotzdem glauben sehr viele, ja, es wäre eine Art Tierschutzlabel, aber eigentlich ist es nur ein Herkunftslabel.
Es sagt nur, hi, das ist aus Österreich.
Genau, es sagt, hi, ich bin aus Österreich.
Wow. Das aber steht das nicht eh auch unten drauf? Naja, okay.
Teilweise eben schon.
Das ist auch lustig mit der Kennzeichnung.
Genau, also es müsste, aus meiner Sicht müsste zum Beispiel draufstehen, Vollspaltenboden, dem Schwein wurden die Hoden ohne Betäubung rausgenommen, es wurde der Schwanz abgeschnitten. Das wäre eine ehrliche Kennzeichnung.
Ja, weil es ist relevant für mich als Konsumentin, um entscheiden zu können, möchte ich das haben oder möchte ich das nicht haben. Weil sonst glaube ich ja nur das, was auf der Packung drauf gemalt ist. Genau. Und da ist eine Kuh auf der Wiese, da ist das Huhn auf der Wiese, da ist sogar das Schwein auf der Wiese. Genau. Also Wiesenschweine habe ich jetzt wirklich ganz selten gesehen. Also Hühner geht ja noch, aber und Schweine.
Ich persönlich bin immer noch der Meinung, dass selbst ein Labor, selbst so ein Reaktor oder so selbst ein Tank ist mir immer noch wesentlich lieber als so eine Tierfabrik.
Ja, ist ein bisschen sauberer.
Ja, es ist sauberer, deshalb hat man lange...
Du als Stalleinbrecher, du weißt das.
Das kommt dann, glaube ich, auch noch. deshalb haben wir auch eine Zeit lang Clean Meat gesagt. Jetzt wieder seltener, weil es vielleicht zu klinisch, zu kühl, zu steril wirkt. Aber ja, es wäre sauberer, man spart sich die Antibiotika, also Antibiotika braucht man gar nicht mehr. Und momentan wird ja jedes zweite Antibiotika in Österreich immer noch in die Tiermast gesteckt. Mhm. Und man sagt immer, prophylaktisch ist es nicht erlaubt. Es gibt nur die sogenannte Metaphylaxe, das heißt, wenn quasi ein Tier krank ist, darf ich den ganzen Bestand behandeln.
Gut, aber es ist ja immer irgendein
Tier. Aber genau, wenn ich 40.000 Masthühner in einer Halle halte, sind immer welche krank. Und da kann ich immer Antibiotika geben.
Oh.
Und es wirkt auch wachstumsfördernd. Ich darf zwar in der EU nicht zur Wachstumsförderung das verwenden, aber es ist halt ein...
Es wirkt halt trotzdem.
Genau. Also auch dieser ganze Pandemie-Effekt fällt weg. Plus ich kann mir das Fleisch dann auch so züchten, wie ich möchte. Also ich könnte dann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte das Fleisch, aber ich möchte kein Cholesterin. Lass mal das zum Beispiel weg. Also auch das ginge dann. Also ich glaube, vielleicht sollte man sich irgendwann auch von dem Gedanken lösen, man will das Fleisch genauso nachmachen, sondern man macht einfach noch was Besseres. Mhm. Weil dann ist vielleicht auch weniger relevant, wie viel es kostet. Oder ich mache ein Fleisch, das es gar nicht gibt. Ich mache zum Beispiel Mammutfleisch und und dann kann ich auch...
Dinosaurierfleisch.
Ja. Und
T-Rex-Fleisch.
Es klingt alles absurd, aber ich denke mir, solange jetzt niemand de facto dafür leidet, ist es nicht so das Thema. Dann gibt es eben noch das Thema mit dem fetalen Kälberserum, das eben da lange verwendet wird in der Forschung.
Was ist das?
Das wird eben aus Kälberföten, also aus ungeborenen Babykühen quasi gewonnen. Und das
und wie?
Ja, indem man reinsticht und das absaugt.
Aus dem Fötus?
Ja.
Durch die Mama durch oder Mama aufmachen und Baby rausholen?
Mama raus.
Okay.
Ja, die ganzen.
Müssen wir nicht so tief reingehen. Okay.
Aber da kann man ihm Entwarnung geben, wenn das jemals am Markt kommen soll und jemals im Supermarktregal sein soll, zu irgendeinem vertretbaren Preis, kann das gar nicht sein.
Also bei diesem Kulturfleisch.
Genau, weil das einfach viel, viel zu teuer ist.
Mhm.
Genau, und dann ist ja noch das Thema mit der Zelle, die man bräuchte. Und da kann man sagen, okay, man kann dann Proben entnehmen von Tieren, die zum Beispiel auf Lebenshöfen leben und entnimmt dann einfach die. Wie bei uns quasi ein Eingriff, den man einfach macht, vielleicht sogar ohne Betäubung, und kann dann aus diesen Zellen das züchten.
Mhm.
Man kann zum Beispiel auch allein aus den Federn, kann man auch aus diesen Zellen dann wieder das Hühnerfleisch
züchten. Oh, krass.
Oder man hat irgendwann jetzt eine groß genug Datenbank, dass ich dann auch gar keine Tiere mehr brauche, um das zu machen.
Da könnte ich auch lustige, crazy Kreuzfleischrassen finden.
Und bezüglich Klima-Impact, es ist energieintensiv, das stimmt. Aber wichtig ist es, dass Ökostrom verwendet wird. Mhm. Und wenn nachhaltiger Strom verwendet wird, ist es eben der CO2-Ausstoß bis zu 92% geringer, wenn es ums Rindfleisch geht und immer noch um die Hälfte geringer beim Schweinefleisch.
Mhm.
Beim Hühnerfleisch ist es momentan tatsächlich gleich. Also sowohl das Laborfleisch als auch das Tierhühnerfleisch.
Mhm.
Da ist dann die Frage, vielleicht ist es so, dass irgendwann das Rindfleisch und das Schweinefleisch kommen aus dieser Kultur, aber das vegane Hühnerfleisch kommt einfach aus Erbsen, die einfach so texturiert sind, dass sie diese hühnerartige Struktur haben. Also vielleicht ist bei Hühnerfleisch gar nicht so die Zellkultur die Lösung.
Braucht man gar nicht. Also, oder ich meine, genau. Alle, die jetzt so in den letzten, ja, im letzten Jahr eigentlich bei den typischen Burgerketten waren, ja. Da gibt es ja jetzt immer vegane Produkte und gerade diese Chicken-Sachen schmecken sowas von gleich. Also, dass die ganzen Menschen, die ich kenne, so aus dem veganer Bereich, fast schon Angst hatten, das zu essen, weil es so echt schmeckt.
Absolut.
Ja, und manchen ist es auch nach wie vor zu echt. Also probiert's mal aus. Es lohnt sich.
Und was ich interessant finde, die Hersteller, also eine Zeit lang war die Fleischähnlichkeit das größte Kriterium und jetzt versuchen viele Hersteller auch Zusatzstoffe zu minimieren. Dass man einfach sagt, okay, das ist wie Hühnerfleisch, aber es besteht nur aus Erbsenprotein, aus Öl, aus Gewürzen und die ganze Fasigkeit bekommen sie einfach durch das technische Verfahren. Mhm. Durch diese Extruder kriegt das die Struktur, kriegt das die Fasigkeit, aber gar nicht durch Zusatzstoffe.
Mega.
Also man hätte vielleicht die Angst, es wären immer mehr und mehr Zusatzstoffe, aber es wird eher weniger. Man versucht quasi dieselben Eigenschaften zu schaffen ohne
sehr cool. Du hast jetzt einige super spannende Themen angesprochen. Wem das jetzt zu wenig in die Tiefe ging, absolut verständlich, keine Sorge. Wir machen da zu verschiedensten Sachen noch Follow-up-Podcasts. Also, you gonna get the info. Und auf Deutsch, ihr kriegt die Info noch. Genau. Wo ich jetzt noch gerne drauf eingehen wollte, ist dieses Thema, was immer gern beschwichtigend gesagt wird, wenn man so über Landwirtschaftsdinge spricht. Leute, keine Sorge, Österreich hat ja die allerhöchsten Tierschutzstandards der Welt. Das Witzige ist nur, ich habe schon mitbekommen, wenn man in einem anderen Land ist, die sagen das auch. Also was ist da jetzt dran? Ist das einfach bla bla oder?
Das Lustige ist, deshalb hilft es immer, über den Tellerrand zu schauen, es sind eigentlich in jedem Land, wird es gesagt, zum Beispiel Dominion, einer der schrecklichsten Dokus, wo die schrecklichsten Bilder der Welt gezeigt werden.
Cool zum Anschauen an Halloween.
Genau, ein Horrorfilm. Also jeder Film, den man sich über die Fabriken anschaut, wird ein Horrorfilm sein, sagt man so schön. Und selbst in Australien, wo es wirklich Betriebe gibt mit 1 Million Tiere, sagen der Bauern, unter Anführungszeichen, der Massentierhaltungsverband sagt, das sind alles Familienbetriebe.
Was?
Ja, also dieses Argument mit den kleinen Familienbetrieben wird selbst in den USA, selbst in Australien verwendet. Wo man bei uns immer sagt, bei uns sind es noch Bauernhöfe, dort sind es Tierfabriken, sagen die, auch bei uns sind es noch quasi kleinstrukturierte Familienbetriebe.
Das ist süß.
Also ja, also davon sollte man sich zum Beispiel nicht täuschen lassen. Dann ist es so, ja, es ist besser, aber immer noch extrem schlecht. Und das zeigt oft nur, wie schlecht es generell ist. Und bei manchen Tieren ist es immer noch der EU-Mindeststandard. Also zum Beispiel bei Schweinen ist der EU-Mindeststandard in der Haltung 0,7 Quadratmeter für ein 100 Kilo schweres Schwein. Und in Österreich sind es auch diese 0,7 Quadratmeter.
Das ist schon recht
also,
klein.
Also,
wie viel Kilo hast du, wenn ich das
sagen darf? Okay. Also ich hätte nicht mal einen Quadratmeter. Also ich hätte diesen Teil des Tisches und da müsste ich dann alles machen.
Das ist nicht so viel.
Genau. Natürlich ist dann eine Bucht mit 20 Tieren, also es ist dann nicht, aber viel mehr als umdrehen ist dann nicht drinnen. Oder bei den Masthühnern, da gab es dann Aufdeckungen in ganz Europa. Es gab Bilder aus Spanien, Bilder aus Italien, Bilder aus Deutschland und Bilder aus Österreich. Und Österreich hat sogar eine geringere Besatzdichte, also in Österreich sind sogar weniger Hühner drinnen, aber alle 4 Bilder haben einfach völlig gleich ausgeschaut, alle Videos haben auch völlig gleich ausgeschaut und ich habe auch eine Umfrage gemacht auf meinem privaten Social-Media-Kanal. Keiner hat sagen können, was ist jetzt Österreich, das gute Österreich und was ist die quasi böse Massentierhaltung aus dem Ausland. Plus die Rasse bei Hühnern ist überall die gleiche. Also auch
Qualzuchtrasse meinst du
jetzt? Die Qualzuchtrasse. Also jedes europäische Land verwendet ein und dieselbe Rasse, die heißt Ross 308. Und das ist eben so dieses Turbohund, das in 30 Tagen diese 1,5 Kilogramm hat, das immer auf die Brust fällt, wo es die Knochenbrüche gibt, wo es die Herzinfarkte gibt. Ja. Also das ist auch gleich.
Aber Georg, Österreich hat doch jetzt schon die Vollspaltenböden verboten, hat keine Anbindehaltung mehr bei Rindern, es gibt keine Käfighaltung mehr bei keiner Tierart. Tiertransporte wurden entscheidend eingeschränkt. Das erste Land, wo Kälbertransporte nicht mehr so lang fahren dürfen wie in allen anderen Ländern.
Ich glaube, das mit den Kälbern lasse ich her dir. Bei den Schweinen ist es so, es war ein extrem harter Kampf. Also es waren die 100.000 Unterschriften auf die Petition, Volksbegehren mit 500.000 Unterschriften, 1.500 Demos, also wirklich ein gewaltiger Kraftaufwand. Und jetzt haben wir 20 Jahre Übergangsfrist.
20 Jahre?
Genau. Und es dürfen jetzt immer...
Ja, 50.
Ja, das sind wir alt und grau.
Gottes
und Mann. Die dürfen immer noch gebaut werden. Und erst 2027 wird dann der neue Neubaustandard festgelegt und dann dürfen im Neubau nur noch Systeme gebaut werden, die kein Vollspaltenboden mehr sind, also wo die Schweine wirklich eine Liegefläche haben, wo sie wirklich Stroh haben, wo der Ringelschwanz nicht mehr gekürzt wird. Und erst 2040 eben müssen die bestehenden Betriebe darauf umgestellt haben.
Boah.
Genau. Also ja, manchmal sind wir besser, aber halt wirklich nur um ein paar Quadratzentimeter. Und die Frage ist, im Großen und Ganzen ist es immer noch so weit weg von dem, was das Tier eigentlich bräuchte.
Ja, und von dem, was man sich vorstellt als Konsument.
Oder von dem, was man sich vorstellt. Oder bei der Anbindehaltung, ich komme ja auch von so einem Betrieb, bei uns waren die Rinder auch angekettet, obwohl es Bio war. Da ist es jetzt so, dass man sagt, es gibt keine Anbindehaltung mehr, aber eigentlich gibt es nur keine dauernde Anbindehaltung mehr.
Mhm.
Also die wird bis 2030 verboten, aber die AMA, also das Gütesiegel, stellt es so um, dass sie die Milch nicht mehr annimmt. Das heißt, bis 2024 wird es de facto keine Daueranbindehaltungsmilch mehr in österreichischen Handel geben. Könnte man sagen, okay.
Aber wie kontrolliere ich das?
Tja, das ist das eine.
Weil ich kann ja, also ich will ja jetzt niemandem was unterstellen, aber wenn ich jetzt nicht so viel arbeiten möchte oder kann, dann sage ich halt, die waren mal gerade kurz nicht angebunden.
Genau, und dann kommen wir eben zum großen Problem, die sogenannte Kombinationshaltung. Und da kommen wir auch wieder zu dem, wie stelle ich was dar? Also aus Sicht der Landwirtschaft ist es oft nur Anbindehaltung, wenn die Rinder dauerhaft angebunden sind.
Mhm.
Und immer wenn die Tiere auch nur ein bisschen auch nicht angebunden sind, dann sprechen die von Kombinationshaltung. Und so kann dann die Landwirtschaft sagen, die Anbindehaltung ist verboten.
Aha, wo ich mir jetzt wieder als Konsumierende vorstelle, wenn sie nicht angebunden sind, sind sie auf der Weide.
Genau.
Sind sie nicht.
Sind sie nicht. Also
ja, toll.
Was jetzt so ist, also die sogenannte Kombihaltung, was heißt? Das heißt, die Rinder müssen an 90 Tagen Bewegung haben. Diese freie Bewegung muss aber nicht auf der Weide sein und die muss nicht mal draußen sein.
Okay.
Und
die kann auch im Stall sein.
Kann im Stall sein und ein Amtstierarzt hat mir gesagt, okay, was sind jetzt an 90 Tagen? Und er meinte, rein theoretisch wären das 10 Minuten. Also ich könnte an 90 Tagen 10 Minuten lang die Rinder in einen Laufstall lassen drinnen und würde dann das Gesetz perfekt erfüllen.
Oh je.
Will jetzt nicht allen unterstellen, dass sie es genauso machen, aber es wäre möglich.
Mhm.
Und wie du gesagt hast, wie will ich das kontrollieren? Es gibt eine Tierschutzkontrollverordnung, wo drinnen steht, dass 2% aller Betriebe jedes Jahr zu kontrollieren sind. Also im Schnitt alle 50 Jahre. Die AMA-Kontrolle ist dann alle 3 Jahre. Da geht es aber um etwas, was ich 90 Mal im Jahr machen will. Also keine offizielle Kontrolle der Welt kann das feststellen.
Mhm.
Und selbst eigentlich keine inoffizielle TierschützerInnenkontrolle kann das auch nicht feststellen, weil die müssten dann quasi ein Jahr lang einen einzigen Betrieb überwachen sozusagen und dann sagen, okay, du hast es ein Jahr lang, 90 Tage lang nicht rausgelassen. Also das wäre einfach nicht verhältnismäßig. Also deshalb ist mir eigentlich gar kein Fall bewusst, wo jemand auch eine Strafe gezahlt hätte dafür, dass er die Rinder zu viel angebunden hätte.
Mhm.
Auffällig wird es immer nur dann, wenn die wirklich eingewachsen waren. Aber das sind wirklich die aller extremsten Fälle. Und es soll ja bei Weitem nicht so weit kommen.
Mhm.
Genau, also da klingt es im Papier gut. Am Papier steht drauf, Anbindehaltung ist verboten. Klingt super.
Mhm.
Aber wenn es dann so viele Ausnahmen gibt, die dann fast wieder zu einer Art Daueranbindehaltung führen, ist es halt traurig. Oder es steht auch im Gesetz, das Ferkelkopieren, also das Abschneiden des Schwanzes ist verboten. Aber es gibt so viele Ausnahmen, dass fast alle Schweine schwanzkopiert werden. Also man sagt, dass 9 von 10 Schweinen in Österreich, denen wird der Ringelschwanz abgeschnitten. Im Gesetz steht aber, wird nicht gemacht.
Ja, super.
Und natürlich, ich kann jetzt immer das Gesetz nehmen,
ja,
kann lesen, was da drin steht und es klingt alles relativ gut.
Mhm.
Oder ich schaue mir dann halt die Praxis an und lege alle Ausnahmen da, dann schaut es wirklich eher schlecht aus.
Mhm.
Und die Kontrollpraxis. Und der VGD macht immer wieder diese Aufdeckungen. Und worüber wir schockiert waren, es kommt fast nie zu Tierhaltungsverboten.
Mhm.
Es braucht mehrmals Verstöße, bis wirklich Tiere abgenommen werden. Manchmal wurde uns dann gesagt von den Bezirkshauptmannschaften, die quasi da die Veterinärbehörde sind auf erster Ebene, wir können die Tiere nicht abnehmen. Der hat 1000 Tiere.
Wo sollen wir die denn hin tun?
Also es war in Niederösterreich und da gab es einfach gar keine Möglichkeit, die abzunehmen. Also das
Krass.
Ist so ein bisschen so dieses too big to fail.
Ja.
Das heißt, wenn ich vielleicht 2, 3 Katzen habe ich behandelt, die schlecht, wir haben die weggenommen. Weil es gibt auch zig Tierheime. Aber es gibt keinen einzigen staatlichen Lebenshof in Österreich und vor allem nicht für so viele Tiere. Ja, deshalb kann man die de facto nicht wegnehmen. Also rechtlich dürfte man, aber faktisch nicht.
Mhm.
Also unser Jurist sagt mir immer irgendwie, das Faktische geht über das Rechtliche.
Ja,
und das ist so einer der allerwichtigsten Sätze.
Mhm. Aber ich finde, das steht ganz gut im Gesetz drin eigentlich, weil da steht ja, wie ist die Formulierung? Tiere sind keine Sachen,
genau.
Aber im Nebensatz nach wie vor als solche zu behandeln. Also,
genau, und das drückt auch perfekt unser ambivalentes Verhältnis zu Tieren aus.
Ja.
Und das ist auch wieder eine Sache der Darstellung. Ich kann auch wieder sagen, ja, regt euch nicht auf, in Österreich sind Tiere nicht einmal mehr Sachen, Punkt. Und lasst das andere einfach weg.
Mhm.
Und fast alle Sachen sind so, dass im zuerst steht drin, man darf Tieren keine Schmerzen, Schäden, Leiden zufügen, ohne gerechtfertigten Grund. Und dann wird im großen Detail ausgeführt, unter dem Umstand darf ich ein Tor annehmen, da darf ich den Schwanz abschneiden, da darf ich anbinden. Also es zuerst ist es gut und dann gibt es aber so viele Abers und so viele Uns, dass dann fast nichts mehr davon überbleibt eigentlich.
Mhm.
Also eigentlich müsste man sagen, es ist eigentlich ein Tiernutzungsgesetz, ein Tierausnutzungsgesetz und weniger ein Tierschutzgesetz.
Was eigentlich die Grenzen festschreibt, wo es nimmer okay ist.
Genau. Die aber oft ausgereizt werden. Mhm. Also was mich auch ein bisschen stört, also man hat dann das Gefühl, okay, der VGD deckt, weiß nicht, 5 oder 10 Betriebe im Jahr aus und dann sagen die, okay, das sind die krassen Einzelfälle und alle anderen, da ist super.
Also, ja, vor allem als ob ihr genau wüsstet, welche die schlimmen sind, um dann die anzuschauen.
Genau. Oder wo wir dann das Material kriegen und es aufdecken.
Mhm. Ach so?
Ach so.
Aha, da sind wir gleich schon beim nächsten Punkt. Aha, ihr geht gar nicht selber in die Ställe rein. Okay.
Ja.
Okay, aber Stalleinbrüche sind halt nun mal kriminell, ja. Und was ich auch gehört habe aus den Medien, dass die Bilder meistens gefälscht sind, dass die gar nicht aus Österreich sind.
Was für Medien?
Oder dass die Tiere extra in den Weg gelegt wurden, dass die Tiere auch aufgescheucht wurden durch die Lichter, durch die Kameras nachts und so. Das ist einfach alles gefaked. Und ganz wichtig, das sind, wie du ja auch schon gesagt hast, immer nur Einzelfälle, ja, und ziehen einfach alle anderen guten Bauern und Bäuerinnen in den Dreck.
Also ich kann Entwarnung geben, es gibt im Keller des VGD-Büros kein geheimes Studio, wo ein Vollspaltenboden aufgebaut ist und wo die Tiere dann gequält werden. Also diese Studie existiert nicht.
Ich habe auch kein Studio gefunden, als ich beim VGT angestellt war. Oh. Vielleicht war ich aber auch nur nicht tief genug drin.
Du warst
drin.
Nicht tief genug drin.
Also erzähl uns tief drinner.
Dann ist eben auch so, also schlimm ist ja oft einfach das System, wie bei den Schweinen, dass 90% wirklich auf Beton leben, kein Beschäftigungsmaterial haben, im eigenen Dreck leben und das ist dann eigentlich auch egal, wie sich der Landwirt verhält. Also der Unterschied ist ja nur, wenn ein Tier stirbt, im quasi Horrorbetrieb, der illegal ist, wird das Schwein halt liegen gelassen und sie fressen es gegenseitig auf und im Vorzeigebetrieb stirbt das Schwein auch, aber wird eben entfernt. Und ich finde, das muss irgendwie in die Köpfe, dass das meiste ist in Österreich, ist Massentierhaltung, ist Tierfabrik. Und dann gibt es ein paar Ausnahmen, die anders sind. Zum Beispiel beim Schwein sind es 0,05% Freilandhaltung.
Sag die Zahl nochmal.
0,05%. Krass. Also das sind so 6.000 Schweine circa.
Ui, die von wie vielen?
Von über 5 Millionen.
Oh Gott.
Die leben so, wie sich die Leute vorstellen. Also ich glaube...
Also 6.000 Schweine kann man essen gehen. Naja, es wird eng.
Genau, und das ist eigentlich das Problem. Das Problem sind nicht die 5 bis 10, die jetzt so wirklich nochmal gegen dieses komplett schlechte Gesetz verstoßen, weil ich mich frage, wie kann man gegen dieses schlechte Gesetz überhaupt noch verstoßen, sondern das Hauptproblem ist, dass das Gesetz so schlecht ist.
Mhm.
Und dann sind wir wieder bei dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ich mir was auch lieber, das müsste keiner machen und es müsste dort keiner reingehen. Aber wenn es ihm nicht offen gezeigt wird, ist es, finde ich, das Recht der Leute, das zu machen. Und da gab es unter Trump von der Washington Post das Motto Democracy dies in darkness. Demokratie stirbt in der Dunkelheit. Und überall da, wo es Dunkelheit ist, kann ich machen, was ich will. Da gibt es dann keinen Rechtsstaat, gibt es keine Diskussion. Da kann man dann einfach machen, was ich will. Sobald dort aber das Licht hinscheint, kann man das nicht mehr länger aufrechterhalten. Und das hat man schön gesehen bei den Legebatterien. Sobald alle wussten, wie es da ausschaut.
Was ist eine Legebatterie?
Dass eben die Hühner im Käfig leben und nicht mal die Flügel ausstrecken können. Was auch in Österreich jahrzehntelang Standard war. Wo man gesagt hat, das geht nicht. Ohne dem werden die Hühner alle sterben und sie hacken sich zu Tode. Und es gibt Krankheiten und es gibt keine Eierversorgung mehr. Jetzt hat Österreich fast 100% Eigenversorgung mit Eiern. Mehr als wir je hatten. Und alles ohne Käfig.
Mhm.
Genau. Und
halt, Moment. Gibt es in Österreich jetzt gar keine Käfige mehr für Hühner?
Es gibt noch bei den sogenannten Junghennen, also die Hennen kommen, werden zuerst ausgebrütet, dann werden die männlichen ja, wie wir wissen, leider vergast, werden sie ja in Österreich. Und dann kommen sie in den sogenannten Junghennenbetrieb und da sind tatsächlich Käfige noch erlaubt. Und bei Wachteln, also falls ihr die kennt, das sind so kleinere Vögel, es gibt auch die Wachteleier in manchen Supermärkten.
So kleine Teetässchen.
Ja, die werden leider auch noch in Käfigen gehalten, auch in Österreich. Genau. Also diese, und ich glaube, die meisten wissen ja gar nicht, dass die Junghennen sowieso nochmal anders gehalten werden. Und Wachtelhaltung gilt so als Nische, da gab es lang gar keine Regeln. Jetzt gibt es Regeln, aber der Käfig ist leider erlaubt. Und dann gibt es Kaninchen für Tierversuche, die werden auch noch in Käfigen gehalten. Also da haben wir mal Bilder bekommen von Kaninchen in Käfigen, 10.000 Kaninchen in einer Halle, also wie so eine Legebatterie nur mit Kaninchen, haben wir es angezeigt, weil es ist ja der Käfig verboten. Aber es wurde gesagt, nein, der Tierversuch ist normiert auf das Käfigkaninchen der 1970er Jahre. Und wenn wir dieses Kaninchen nicht mehr im Käfig halten, verhält es sich ganz anders, ist viel resistenter weniger resistent. Und dann wäre dieser Versuch nicht durchführbar.
Oh, also weil Versuche immer reproduzierbar sein müssen.
Und quasi da wurde die Käfighaltung als Teil des Versuchs gezählt.
Dun, dun,
und
dun.
Genau, das sind zwar keine Kaninchen, die wir essen, das sind doch die kann man nicht wirklich auch mit unserem Konsum beeinflussen, aber wir hängen da auch mit drin. Das passiert quasi in unserem Namen, mit unserem Steuergeld wird sowas gemacht.
Aber zurück zu den Eiern nochmal ganz kurz. Keine Käfighaltung mehr bei Hühnern heißt aber nicht, dass die Eier, die ich dann kaufen kann im Supermarkt, dass die alles von Hühnern kommt, die auf der Wiese sind wieder.
Nein, überhaupt nicht. Also es ist da vor allem die sogenannte Bodenhaltung, wobei das sind auch so Käfigsysteme. Also ich hatte mal eine Führung in einer Bodenhaltung und dachte, das ist eine Käfighaltung und wollte es gleich anzeigen. Ja, weil teilweise sind das Käfige...
Eine Führung hatte er. Nee, hattest du wirklich, gell?
Ja, also es gibt ja auch Siegel, die das zertifizieren und ja. Also da wurden wir mal ausnahmsweise eingeladen, weil es ihm geheißen hat, okay, ihr redet immer nur drüber, schaut euch das mal an. Mhm. Und wir wären halt kaum eingeladen. Ja. Deshalb veröffentlichen wir ein Bild, die wir bekommen, aber da wurden wir mal eingeladen. Und ich war ihm schockiert, wie das ausschaut. Und ich dachte, es ist eine Käfighaltung. Und es war ihm von drei Seiten geschlossen und von einer Seite war es offen. Und das gilt als sogenannte Volierenhaltung. Also es gilt als Bodenhaltung. Ist aber, wenn man das Foto anschaut, schaut es fast wie eine Käfighaltung aus.
Ja, und Voliere klingt ja mehr so nach einem großen,
genau,
riesigen, großen Raum, großen, ja, Käfig.
In dem Fall ist es halt ein riesiger Käfig, aber es ist ein Käfig.
Okay, krass. Ja. Na gut.
Und zum Rechtlichen noch ganz kurz, es ist in Österreich kein Einbruch. Also es gibt in Österreich sowieso keinen Einbruch, es gibt nur den Einbruchsdiebstahl. Also wenn jemand nur in so eine Halle geht, durchs offene Fenster und er macht nur Fotos, er nimmt kein Tier mit, also ist kein Diebstahl, damit auch kein Einbruchsdiebstahl. Er zerstört nichts, damit auch keine Sachbeschädigung. Und Hausfriedensbruch ist es auch nicht, weil Hausfriedensbruch gilt in Österreich nur für Privaträume, also im landwirtschaftlichen Betrieb eh auch nicht.
Weil ich da nicht drin schlafe, nicht drin koche.
Genau. Und da keiner ist. Und solange, und Hausfriedensbruch ist auch nur, wenn man sich quasi mit Gewalt oder mit Nötigung oder mit Drohung Zutritt verschafft. Also rein theoretisch, da wäre jetzt mein Vater, der Landwirt, steht in der Tür, ich schubse ihn zur Seite, gehe rein, mache die Fotos, dann wäre ich im Hausfriedensbruch. Mhm. Weil ich wen quasi mit Gewalt zur Seite schubse, um da reinzugehen.
Oder wenn dein Papa die Hühner bei sich im Wohnzimmer hält.
Eigentlich nur, wenn er sie im Wohnzimmer hält. Genau, aber wenn jetzt jemand einfach durch ein offenes Fenster geht, einfach nur Bilder macht und dann wieder geht, niemanden bedroht, niemanden verletzt, nichts zerstört, nichts stiehlt, ist es kein Strafdelikt. Dann ist es rechtlich genauso, wie wenn ich jetzt zum Nachbar gehe und auf seiner Wiese stehe. Es ist eine Besitzstörung. Aber es ist quasi kein strafbares Delikt.
Okay.
Und ja, das ist ein bisschen so wie ziviler Ungehorsam. Halt, solange es keine realen Bilder gibt, finde ich, ist es legitim, dass es Leute gibt, die da reingehen, die dieses mindere Gesetz quasi übertreten, um da diese Diskussion zu ermöglichen. Mhm. Und ich glaube, dass niemand sagen würde, okay, hol mal die Legebatterin zurück, hol mal die Vollspaltenböen zurück.
Ja.
Und all das war nur möglich durch die offene Diskussion. Und die offene Diskussion ist nur möglich durch die Bilder.
Mhm.
Und das ist für mich das Wesen einer Demokratie, dass über alles diskutiert werden kann und dass die Leute wirklich erfahren, wie es ist.
Ja.
Weil sie kaufen es ja, sie geben es in ihren Körper rein, sie finanzieren es mit dem Steuergeld.
Auch ohne es zu wissen.
Deshalb sollen sie zumindest wissen, wie es war. Und dann kann ich mich ja immer noch entscheiden. Dann kann ich ja immer noch sagen, ja, ich möchte, dass das Tier leidet. Aber ich soll das Recht haben, es zu wissen.
Mhm.
Und das geht momentan leider nur so, weil die Bilder, die wir bekommen von der AMA, von der Werbung, sind leider nicht die authentischen Bilder.
Absolut, im Gegenteil. Das sind ja nur wunderschöne,
ja,
Wiesen und ganz, ja, saubere Ställe mit ganz viel Stroh und die Tiere alle und super sauber.
Das ist vielleicht auch nochmal interessant. Was kann ich alles machen als Landwirt, wenn ich meinen Betrieb herzeige? Das Hauptding, was sie fast immer machen, die Tiere sind jung. Und es macht einen riesigen Unterschied, ob die Masthühner, ob die 10 Tage sind oder 30 Tage sind. Wenn die 10 Tage alt sind, können die auch noch gehen. Und es ist auch noch nicht so voll. Und natürlich räumen die vorher jedes einzelne tote Tier raus. Ja. Oder auch bei den Schweinen, da spritzt sich vorher alles durch. Gebt vielleicht auch weniger Schweine rein.
Also was mit Wasser sauber machen.
Mit Wasser, ja. Lass auch eher filmen, wenn jünger ist. Also wenn es immer heißt, die Aufdeckungsbilder werden nur eine Momentaufnahme und wären quasi fake. Die Bilder, die man sieht, wenn offiziell reingelassen wird, sind halt auch sehr in eine Richtung.
Mhm.
Und, aber die Bilder, die man bekommt, können halt zu jedem Moment sein. Und es gibt halt auch den Moment, dass Tiere sterben. Es sterben Tiere in diesen Betrieben und die Tiere sind nie. Gehen da nicht nach 10 Tagen raus, sie sind da länger drin. Und deshalb sollte man auch alle Phasen sehen können.
Ja.
Und nicht immer nur die eine Phase. Und wenn der Tod dazugehört, soll man auch das sehen können.
Mhm.
Also ja, das umfassendere, das authentischere Bild bekommt man auf jeden Fall durch diese Aufnahmen.
Mhm. Naja, da haben wir wieder mal einiges abgedeckt, Georg.
Eine Tour de Force, wie man so schon sagt.
Ja,
einmal ein wilder Ritt.
Ja, meine Güte. Ja, es gibt noch sehr viel zu tun im Nutztierbereich. Ja. Nutztierbereich.
Bis es irgendwann nicht mehr der Nutztierbereich ist.
Ja.
Bis wir sie irgendwie als das anerkennen, was sie sind.
Einfach Tiere.
Einfach Tiere. Ja. Tier wie wir.
Oh, schön gesagt. Ja. Zeig mal dein Shirt noch ein bisschen in die Kamera.
Ja, eat food, not friends, steht da drauf.
Da ist deine genau. Kamera.
Ja.
Weil mach mal gerade ein bisschen.
Weil für mich sind eben Tiere kein Essen.
Süßes Schweinchen da. Ich habe ja Schweine in der Nachbarschaft.
Ah, ja.
Und die spielen immer so süß. Die leben wirklich draußen. Aber ich will mich nicht mit ihnen befreunden, weil ich Angst habe, was passiert, wenn sie dann abgeholt werden. Das mag ich nicht sehen. Ja. Gut. Oh. Georg, dann, wie du weißt und wie die lieben Zuhörerinnen und ZuschauerInnen da draußen wissen, wenn sie uns schon länger folgen, wir haben am Ende vom Podcast immer noch Wordrap-Fragen, also wieder ein kleines Spielchen. Auch da bitte spontan einfach antworten.
Sehr gerne.
Ich sterbe schon fast.
Großer Wordrap-Fan, Wordrap-Fan sehen wir noch.
Sehr gut. Also, wo wir gerade eh beim Stichwort waren, Nutztiere sind...
Ein konstruierter Begriff, also die gibt es nur in unseren Köpfen, also in unserer beiden eh auch nicht mehr. Genau. Und wir Menschen haben sie zu Nutztieren gemacht, wir können jederzeit auch sagen, okay, es sind jetzt keine Nutztiere mehr. Es ist, niemand zwingt uns dazu, das so zu machen, so zu handhaben. Es ist nichts Gottgegebenes, nichts Unveränderbares, nichts wirklich Faktisches.
Also eine Milchkuh ist nicht eine Milchkuh, genau. Weil einfach sie dazu
Kuh.
Gezüchtet
wie
wurde.
Wie haben sie zur Milchkuh gemacht? Und auch die gezüchtete Milchkuh kann ja einfach auch so leben, wie es ja auch passiert. Genau.
Wo wir gerade bei der Kuh sind. Kuh als Klimakiller.
Wurde nicht widerlegt, wurde nur anders gerechnet, aber das ändert nichts an den Fakten, dass Rindfleisch immer noch das klimaschädlichste tierische Produkt ist.
Aktivismus ist?
Mein Leben. Und hat mir auch sehr geholfen, meine Rolle zu finden. Und das finde ich auch ein sehr guter Zeitvertreib. Kann sehr schön sein, kann auch sehr anstrengend sein, kann irgendwann auch zur Arbeit werden. Genau, es ist sehr, sehr vielfältig und ist momentan auch noch notwendig.
Pflanzenbasierte Ernährung?
Mache ich jetzt schon seit 10 Jahren und mir geht es super damit und ich freue mich auf weitere 10 Jahre pflanzenbasierte Ernährung.
Die Zukunft der Tierhaltung?
Ist keine kommerzielle Tierhaltung mehr. Also keine Tierhaltung mehr, wo noch irgendein Geld damit verdient wird, weil solange ich Geld verdiene, werde ich immer den Abstrich machen beim Tier. Also eine gute Tierhaltung kann es echt geben, wenn ich keinerlei wirtschaftliches Interesse mehr daran habe, dann kann es in eine gute Richtung gehen.
Okay. Ja, danke, danke, danke fürs Dasein, Georg. War wirklich wieder sehr, sehr spannend mit dir. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst doch gerne ein Like da und abonniert uns. Dann gibt es auch diese Glöckchen, dass man immer mitbekommt, wenn wir eine neue Folge draus haben. Ihr dürft es euch auch so gerne merken und in eure Kalender eintragen. Jeden zweiten Sonntag kommt eine neue Folge von uns raus. Georg, du als unserem Gast, dir gehört natürlich der letzte Satz, die letzten Sätze, wie du möchtest. Sag doch unseren ZuhörerInnen, ZuschauerInnen noch was ins Gesicht.
Ja, glaubst
du. Oder in die Ohren.
Überlegt euch immer zweimal, wenn ihr etwas hört. Also nur wenn es jetzt heißt, oh, die Kuh ist jetzt kein Klimakiller mehr. Schaut euch an, wie ist es gemeint, wie ist es gerechnet und was soll das eigentlich heißen? Also nichts gleich direkt für bare Münze nehmen, sondern lieber die Originalquelle, die direkte Quelle anschauen und dann schauen, wie es wirklich ist und sich dann ja das eigene Bild bilden. Und dann werdet es aktiv, ernährt es euch pflanzlich. Es ist gut für die Tiere, gut für den Planeten, gut für euch selber.
Cool, schönes Schlusswort. Danke, Georg. Super, dann machen wir Landwirtschaftsmythen Teil 3 wieder ungefähr in einem Dreivierteljahr.
Wir sehen uns dann in einem halben Jahr.
Be ready.
Mach's gut.
Und jetzt hauen wir hier noch ein bisschen rein hier.
Ja, wir haben kaum was. Wie lange dauert es eigentlich, bis die Energie aus den Sojabohnen ins Gehirn schießt?
So 30 Minuten, oder?
Boah.
Keine Ahnung. Nico Rittenau, wo bist du, wenn man dich braucht?